Tag zusammen. Willkommen zum Stahlwerk Doppelpass. Hallo. Und zur Diskussion um und mit dem 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und ja, Borussia Dortmund hat ihn wieder, den Haaland. Und er hat auch direkt getroffen und das Tor geschossen zum 3:1-Sieg in Wolfsburg. Und da haben sie eine richtige Reaktion gezeigt gegenüber dem Champions League aus in der Woche. Darüber werden wir natürlich diskutieren. Und wir reden auch über die Kölner, die vor 50.000 Zuschauern tatsächlich 4:1 gewonnen haben. Und der Jubel kennt keine Grenzen in Köln. Der Jubel in Bayern hielt sich ein bisschen in Grenzen. Also da gab es zwar ein 1:0 gegen Arminia Bielefeld, aber wenn die Jahreshauptversammlung nicht gewesen wäre, wäre die Stimmung noch besser gewesen. Auch das sind zwei Themen, die wir natürlich behandeln werden heute. Und von Arminia Bielefeld freuen wir uns, dass der Geschäftsführer Sport zu uns gekommen ist oder kommt, nämlich Sami Arabi. Herzlich willkommen. Wie ist die Stimmung?
Ich würde mal sagen, in Ordnung.
In Ordnung?
Ja.
Okay, ihr habt nicht haushoch verloren, aber wenn man dann nur 0:1 verliert, ist man dann doch ärgerlicher, als wenn man 0:5 verliert?
Ja, sagen wir mal so, ich glaube, wenn man die Vielzahl an Chancen sieht, das okay bezog sich eigentlich auf die gesamte sportliche Situation bei uns, werden sicherlich gerne den einen oder anderen Punkt mehr. Wir haben uns gestern, glaube ich, in München sehr gut verkauft. Wenn du so spät das Tor kriegst, natürlich hast du dann irgendwann die
Hoffnung. Wir gucken uns das Tor nochmal an. Das war natürlich eine eingespielte Situation. Da wart ihr mal nicht auf der Höhe des Geschehens in der Defensive.
Ja, in der Situation, man sieht dann natürlich, sie haben es das ein oder andere Mal dann auch gemacht, dass sie, wir wollten das Zentrum immer geschlossen haben.
Das war schon stark, ja.
Haben es über weite Strecken des Spiels geschafft, aber dann muss man auch eingestehen, dass dann eben die individuelle Qualität, die die Spieler vom FC Bayern haben und über die gesamte Spieldauer, muss man auch sagen, glaube ich, geht das Ergebnis dann auch in Ordnung.
Wie geht euer Weg weiter? Das wird ein Thema sein und wir haben auch jemanden gefragt, der zurzeit als Angestellter bei Arminia Bielefeld sein Geld verdient.
Nee, ist eine Top-Zusammenarbeit. Ja, sie ist sehr offen. Ja, wir haben einen super Austausch miteinander. Sind da immer ja, sehr konstruktiv auch. Ja, Samir ist ein sehr ruhiger Zeitgenosse, der es aber immer auf den Punkt bringt.
Ja, Samir, so ist das nun mal, wenn ein Angestellter den Chef lobt, ne? Oder?
Ja, was soll er auch anders machen, ne?
Ja, aber wie das Verhältnis so ist und ob denn tatsächlich Frank Kramer auch darüber hinaus längere Jahre bei euch sein wird, das wird uns auch beschäftigen. Und zwar mit weiteren folgenden Gästen. Jahrelang erfolgreicher Manager in der Bundesliga, Stuttgart, Hertha, Wolfsburg, 5-mal deutscher Meister, 3-mal Pokalsieger mit den Bayern. Herzlich willkommen, Dieter Hoeneß. Von dpa, der Sportleiter West, Holger Schmidt. Der freie Journalist, unter anderem für die Welt unterwegs oder für auch Sport 1, der Podcaster Oliver Müller.
Guten Morgen.
Wir begrüßen den Chefredakteur 11 Freunde, Philipp Köster.
Guten Tag.
Und unseren Sport 1 Experten Stefan Effenberg.
Guten Morgen. Hallo.
Und wir begrüßen auch Jana zur Frage der Woche.
Schönen guten Morgen, also auch von meiner Seite. Ja, und die Dortmunder, muss man ja sagen, in der letzten Woche konnten sie diesen Bayern-Patzer nutzen und haben gut nachgelegt. Gestern dann mit diesem wirklich überzeugenden 3:1-Sieg gegen Wolfsburg haben sie gut vorgelegt. Also wirklich hochverdienter Sieg und gerade rechtzeitig vor diesem Topspiel gegen die Bayern am nächsten Wochenende war ja auch Haaland wieder fit. Das Ganze ja schneller als gedacht. Ja, und der Bayern-Motor, muss man sagen, der stottert etwas mehr als gedacht. Dieser 1:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld, der war schon eher aus der Kategorie mühsam. Somit muss man sagen, für einen neutralen Fußballfan ist jetzt alles angerichtet für ein wirklich spannendes Duell um die Tabellenspitze am nächsten Bundesligaspieltag. Und unsere Frage der Woche ist, hat Bayern wieder einen echten Titelkonkurrenten? Stimmen Sie gerne ab auf sport1.de oder rufen Sie uns an. Die Nummer zum Dopafon ist wie immer die 01379 011 011.
Und ich hatte ja schon gesagt, wir werden natürlich auch über Borussia Dortmund reden, also auch über das Champions League aus, das ja in der Woche stattfand. Und dann gab es die Reaktion, dann haben sie 3:1 gewonnen gegen Wolfsburg und der erste Advent ist da und auch Dortmunds Heiland ist wieder da, Sebastian Bernstorff.
72. Minute, der Moment der Erlösung. Erling Haaland ist zurück. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Gleich wird der norwegische Wunderknabe da weitermachen, wo er aufgehört hat. Und knipsen. Dauert aber ganz schön lang. Scherz. Gerade mal 8 Sekunden ist der BVB-Stürmer auf dem Platz bis zu seinem ersten Torabschluss. Und bis er tatsächlich zum entscheidenden 3:1 trifft, vergehen keine 8 Minuten. Anlaufzeit nach über einmonatiger Verletzungspause. Schnickschnack. Haaland ist ein Phänomen. 50 Tore in 50 Bundesligaspielen und trotzdem ein echter Teamplayer. Einfach zum Knutschen, der Kerl. Natürlich ist er nicht allein verantwortlich für den Erfolg. Natürlich haben die Dortmunder nach frühem Rückstand die Partie ohne Haaland gedreht. Can cool beim Elfer, Malen mit seinem nächsten Bundesliga-Tor. Aber abheben, fliegen und nach den Sternen greifen können die Schwarz-Gelben nur mit Erling Haaland. Endlich ist er wieder da. Rechtzeitig für die Bayern, zu spät für die Königsklasse.
Ja, Stefan, ist das die bittere Wahrheit?
Rechtzeitig für, vielleicht für den Zweikampf in der Liga, aber Königsklasse
zum
ist
Glück für Dortmund, dass er rechtzeitig fit geworden ist, auf jeden Fall. Zu spät für die Königsklasse würde ich auch unterschreiben. Er ist enorm wertvoll und wichtig für BVB ist die Versicherung für den Erfolg. Klar, ja. Das hat er bewiesen in der Vergangenheit, nicht nur gestern in den paar Minuten, wo er gespielt hat, sondern im Allgemeinen.
Und auch Marco Rose hat noch mal ein Sträußchen für ihn gepflückt, für Erling Haaland.
Erling gibt uns Energie, er hat eine sehr gute Reha gehabt. Wir wussten, dass wir ihn heute kurz bringen können. Erling hätte gerne mehr gehabt, aber das ging dann wirklich noch nicht. Und er kommt rein, die Leute sind da, das macht mit der Mannschaft auch was. Und trifft, gibt uns Energie und Tore. So ein Unterschiedsspieler, den kannst du über einen längeren Zeitraum nur ganz, ganz schwer ersetzen.
Also da hat man dann auch im Stadion, du warst ja in Wolfsburg, Olli, auch gemerkt, jetzt kommt Haaland rein und jetzt sind die alle 30 Zentimeter größer, die Dortmunder, oder?
Ja, ein bisschen ist das tatsächlich so gewesen. Man hätte ihn auch nicht viel länger warten lassen können auf der Bank. Ich habe ihn mal beobachtet zwischendurch, also... Er war auf dem Sprung und klar, da kehrt, bisschen blumig ausgedrückt, die Hoffnung zurück. Das ist ein psychologischer Effekt, der natürlich gerade jetzt nach diesem bitteren Champions League K.O. Sich besonders bemerkbar macht. Mhm. Und ich meine, er kommt rein, er ist sofort wieder da. Die Art und Weise, wie er dann das Tor auch erzielt, das spricht ja auch nochmal für seine Qualität. Die Qualität hat dem BVB gefehlt. Ich meine, die Flanke kommt, aus seiner Sicht sah es so aus, dass Brooks wahrscheinlich das Ding rausköpfen kann. Aber er ist halt wach, er ist halt da und springt dann da rein. Ja. Das ist etwas, was dem BVB unter anderem gefehlt hat, ohne ihn. Diese Besetzung in der Box, die Entschlossenheit davon, vorne drin. Das war das große Thema und jetzt ist er wieder da. Das heißt nicht, dass alle Probleme von Borussia Dortmund gelöst sind, aber das Selbstbewusstsein steigert sich und man hat natürlich eine gefährliche Waffe und die Gegner, die wissen natürlich auch, dass das ein schweres Kaliber ist.
Auf der anderen Seite ist das doch so ausrechenbar. Haaland dabei, okay, muss ich ihn zustellen. Haaland nicht dabei, kann ich mich um Sieg kümmern. Oder
ist Haaland ist ein Naturereignis und deswegen kannst du den nicht zustellen. Das ist wirklich unglaublich. Also das ist... Ich kenne die Position ja einigermaßen.
Ich wollte gerade sagen, Dieter hätte mit dem Kopf gemacht, das Tor, oder? Mit dem Hinterkopf.
Aber es ist wirklich irre, was er da auf den Platz bringt. Und es war bezeichnend gestern, dass er das Ding macht. Das war klar.
Ja. So einer fehlt euch, da kommen wir ja noch drauf, der mal richtig die Bude trifft. Ja. Ihr habt bloß 9 Tore geschossen. Kommen wir später zu. Ausführlichst versprochen. Aber wie ist deine Reaktion auf so einen außergewöhnlichen Spieler?
Ja, ich glaube, der Marco Rose hat es gestern auch vorher im Interview gesagt. Diese außergewöhnlichen Spieler, das ist bei allen Mannschaften, auch bei den Top-Mannschaften, wenn sie die über einen längeren Zeitraum wegbrechen, nimm mal bei Bayern Lewandowski über einen längeren Zeitraum weg, dann würden die auch Probleme kriegen. Und,
war ja letztes Jahr so.
Insofern ist das auch bei uns vielleicht eine Stufe etwas tiefer, aber natürlich, kommen wir gleich zu, aber bei uns ist es im Zentrum mit Sebastian Vassiliadis, der uns in den ersten 10 Spielen extremst gefehlt hat. Und ich glaube, dass eben Verein wie Borussia Dortmund sowas dann auch über längeren Zeitraum nicht ersetzen kann.
Dieser Hype über Erling Haaland geht manch einem, auch Kollegen auf der Wiese, ziemlich auf den Sack, sagen wir es mal so.
Inwieweit ist das auch für einen Gegner nochmal ein Faktor, wenn plötzlich Haaland reinkommt, das ganze Stadion, also natürlich die...
Das ist mir scheißegal.
Na, Sie hatten zum Beispiel im Vorfeld seines Tores nochmal einen Zweikampf mit ihm. Der hat ja so eine Physis, das ist ja unglaublich.
Ja, hat er einen Ball bekommen?
Nein, hat er
genau,
nicht.
Genau, deswegen ist ja. Also, Sie können ja gerne mit Haaland noch weitersprechen, wenn Sie möchten, aber das interessiert mich alles ein Scheiß, ob ein Haaland reinkommt oder nicht. Ich bin froh, dass ich in der Bundesliga spielen kann, dann kann man sich mit den Besten messen auch. Nichtsdestotrotz müssen wir das Tor anders verteidigen.
Ja, das glaube ich ihm nicht. Die junge Kollegin Marie Backhaus hat es ja um die Ohren bekommen von Arnold, hat sich aber trotzdem getraut. Was glaubst du nicht?
Das glaube ich ihm nicht, dass es ihm egal war, als er reinkam. Also ja, ja, was klar. Marco Rose eben sagte mit der Energie und diese Aura, das merkst du ja auch beim Gegner. Ja, also ja. Als er gestern reinkam, jeder hat gewusst, der macht noch ein Tor. Er hat es gewusst, die Wolfsburger haben gewusst, jeder im Stadion, jeder vom Fernseher. Hm. Und ich glaube auch mit den Bayern, gerade so wie sie so ein bisschen drauf sind im Moment, macht das auch was, dass sie wissen, wir spielen nächste Woche gegen Haaland.
Und so, dann gucken wir uns das Tor nochmal an. Und schau noch mal genau hin. Durchsetzungsvariante war da. War das Tor zu verhindern, Philipp?
Wenn ich da drauf starre, dann hat man natürlich das Gefühl, dass man den auch mit drei Mann hätte zustellen können oder sich wahrscheinlich noch an sein Trikot hängen können und er hätte die Bude trotzdem gemacht. Trotzdem ist es natürlich ein kleines bisschen erschütternd gleichzeitig, dass eine Mannschaft so abhängig ist, dass sie tatsächlich auch es nicht schafft, zumindest jetzt in der Champions League, ohne den auch zu bestehen. Also wie gesagt, das ist ein bittersüßes Fazit, dass man einerseits weiß, der ist jetzt wieder fit und er macht seine Tore, aber gleichzeitig finde ich auch, dass eine Mannschaft wie Dortmund eigentlich nicht so sehr psychisch abhängig sein kann von so einem Spieler.
Aber man muss sich mal vorstellen, der hatte eine kaputte Hüfte. Also ich weiß nicht, wie viele Stürmer sich da die Hüfte gebrochen hätten bei der Aktion.
Ja.
Schon vollkommen gesund. Also er ist schon...
Ich glaube, der Tanzlehrerverband wird wahrscheinlich nochmal aufgucken und sehen, wie großartig der sich bewegt. Aber tatsächlich muss natürlich auch die Wolfsburger Abwehr, und da kann man auch ein bisschen Maxi Arnold verstehen, wie angefressen der ist, wenn man es einfach nicht verhindern kann. Das ist keine schöne Bilanz und danach gefragt zu werden, ist auch nicht so schön.
Ja, klar. Ein Druck auf den Flankengeber und dann in der Mitte natürlich der Stellungsfehler von Brooks. Aber ich, wie gesagt, die große Qualität von Haaland ist, dass er halt trotzdem scharf bleibt. Also ich weiß nicht, ob das jeder Stürmer so machen würde. Man muss ja das Gefühl haben, okay, der Verteidiger wird das relativ problemlos vor dir klären können. Ja. Er ist halt scharf, er bleibt halt klar. Da. Und das ist sein Ehrgeiz und das ist letztendlich auch seine Klasse. Aber natürlich, bitter süßes Fazit, weil diese Abhängigkeit von Erling Haaland, zum Teil irgendwie liegt es in der Natur der Sache, wenn du so einen herausragenden Stürmer hast, dann hat er automatisch eine dominante Rolle. Aber man hätte sich gerade in den letzten Wochen, gerade in dem Spiel in Lissabon, hätte man sich natürlich auch in einer anderen Besetzung ein bisschen mehr Action im Strafraum gewünscht beim BVB.
Und natürlich ein unfassbarer Instinktfußballer, ja. Stefan. Und deshalb gucken wir nochmal hin und du analysierst das nochmal aus deiner Expertensicht, dieses Tor, dieses 3:1.
Ich finde schon, dass man das Tor verteidigen kann, genau jetzt in dieser Szene. Das, was Brooks macht, er ist völlig ungestört, kann ohne Probleme eigentlich den Ball zum Torwart zurückspielen
oder mit der Innenseite
oder zur Seite. Und jetzt natürlich vom Babu das Zweikampfverhalten nicht energisch genug. Er geht ja gar nicht zum Brand hin, lässt ihn unbeschwert flanken und dann passiert das Tor. Aber ich finde, wenn man das jetzt nochmal einspielen kann, achten Sie mal auf Brooks, ganz am Anfang dieser Situation, da liegt eigentlich der entscheidende Fehler. Mhm. Ja?
Also Trotzdem gibt es Leute, wir können ja nochmal hinschauen, die sagen, es sei einfach auch
jetzt in dieser Situation.
Genau,
da. Den kann er ganz ohne Probleme, die sind zu fünft um Haaland herum, kann mit der Innenseite zum Torwart spielen und dann geht's los in die Spieleröffnung. Hm. Aber ich finde gut, natürlich ist es wichtig, dass Haaland wieder zurückkommt für die Dortmunder. Dann ist er zumindest bereit für die Euroleague, oder?
Er ist auch bei der Flanke, der Flanke zur Welt weg.
Ja, und für das Bayern-Spiel.
Und für das Bayern-Spiel, das stimmt.
Was war das?
Der Brooks ist auch bei der Flanke zu weit weg.
Ja.
So einem Spieler musst du näher rangehen. Das ist,
und er setzt sich auch ab in den letzten Metern.
Er ist 4 Meter weg.
Ja, also das ist, und auch das Verteidigen von hier, von Mabu in dieser Szene, das war mehr Alibi. Ja. Ne? Also er muss ihn ja richtig stellen. Ne? Ist ja klar.
Ja, und wenn wir uns fragen, ist er zu verteidigen, dann vielleicht mit, 2-3 Gegenspielern. Und dann hast du natürlich Räume für die anderen. Also selbst wenn er am Schluss nicht die Tore macht.
Verblüffend ist bei ihm eigentlich auch immer, wenn es so eine Situation gibt, wo er dann mal mit dem Rücken zum Tor steht und die Verteidiger auf ihn draufgehen, er setzt dann seinen Körper ein. Und dann hast du schon mehrere Szenen gesehen, wo dann teilweise die Verteidiger irgendwie so an dem abprallen irgendwie, als ob sie irgendwie einen Stromschlag gekriegt hätten oder irritiert sind für einen Moment irgendwie die Konzentration verlieren. Das macht er natürlich auch richtig gut. Aber völlig richtig, der entscheidende Fehler, um das Tor zu verhindern, war genau in dieser Situation.
Aber war es tatsächlich die beste Saisonleistung? So ist zumindest der Trainer Marco Rose der Meinung.
Ich fand vor allem, dass es spielerisch lange eine der besten Saisonleistungen war. Kämpferisch, glaube ich, haben wir dieses Jahr schon oft überzeugt, enge Spiele gewonnen. Aber das war heute in der schwierigen Phase nach dem 2-1 dann natürlich auch nochmal wichtig, da jeden Meter zu machen, sich gegenseitig zu unterstützen. Wir haben am Mittwoch von Spirit als Mannschaft gesprochen, gar nicht so sehr von Einzelspielerleistung, sondern Spirit als Team. Das hat man heute, denke ich, schon gesehen.
Also was man hier sagen muss, finde ich, das spricht schon für die Moral von Dortmund. Ne? Vor ein paar Tagen aus der Champions League rausgeflogen. Du fährst nach Wolfsburg, ist ein schwieriges Spiel.
Ja.
Und das haben sie echt richtig gut runtergespielt. Also Respekt für die Leistung jetzt gestern.
Sie haben sich, man darf ja auch nicht vergessen, sie haben ja, Haaland hat das Ding entschieden, aber sie haben ja nach dem frühen Rückstand das Spiel auch ohne Haaland gedreht. Und das war eine ganz andere Attitüde als am Mittwoch in Lissabon. Sie haben auch endlich mal den Weg in den Strafraum gesucht. Der Elfmeter entsteht, weil der Reus halt von außen reinzieht in den 16er. Am Mittwoch hast du häufig gesehen, dass sie dann abgestoppt sind, dass sie dann hinten herum gespielt haben. Dann kam irgendwann der Ballverlust, hast einen Konter gekriegt. Und diesmal waren sie wirklich bemüht, dieses Thema Entschlossenheit, Konsequenz umzusetzen. Ja. Also das geht in die richtige Richtung.
Und vor allen Dingen, wenn man... Aber versteht ihr das? Dass du bei einem Spiel am Mittwoch, wo du weißt, es geht um alles, es geht um unfassbar viel Geld, es geht darum, in der Champions League zu überwintern, dass du das dann nicht machst, sondern dass du diesen... weiß ich nicht, negativen Kick brauchst, um dann am Wochenende drauf in Wolfsburg dann alles umzusetzen, was du vorher gefordert hast. Also tatsächlich ist das natürlich erfreulich und natürlich braucht die Erleichterung aus Marco Rose, aber tatsächlich ist das auch bitter, 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 wenn du vorher am Mittwoch das nicht zeigen kannst.
Also vielleicht am Mittwoch ein bisschen die Ergebniskonstellation, dass du halt den direkten Vergleich unbedingt gewinnen musst. Du gehst mit dem 1-0 vom Hinspiel da in das Spiel und hast es dann an der Zielstrebigkeit halt vermissen lassen. Also
und dass da schon sich Druck aufgebaut hatte durch dieses Champions League aus, du hast es ja eben kurz angesprochen, sieht man auch in der Szene. Nach dem 2-1 freut sich nämlich der Trainer. Gut, nun freut sich jeder Trainer, wenn ein Tor fällt für die eigene Mannschaft. Aber so, wie Marco Rose das gezeigt hat, ist es eindeutig eine Situation, dass er richtig erleichtert ist.
Ja, ist aber auch nachvollziehbar, ne? Also wenn du das Ding gestern nicht gewonnen hättest, wäre es Riesendiskussion zum Topspiel gegen Bayern. Du hättest keine Ruhe gehabt, so hat er Ruhe reingekriegt. Weiß, Haaland ist wieder zurück, wird wahrscheinlich nächste Woche auch gegen Bayern von Anfang an spielen. Also den Jubel, diese Erleichterung, die verstehe ich schon.
Ja, vor allem, man muss ja sagen, sie sind jetzt in der Champions League nicht in einer Hammergruppe durch viel Pech ausgeschieden. Es war dreimal hintereinander gar nichts. Das Rückspiel Ajax natürlich mit der Einschränkung dieser seltsamen roten Karte für Hummels. Aber man hat die Auslosung gesehen, hat gedacht, ganz klarer Favorit, eine der leichtesten Gruppen. Und dann bist du nach dem 5. Spieltag nach 3 Niederlagen in Folge schon raus. Das ist für eine Spitzenmannschaft schon
eine heftige Ausbeute. Und für das Selbstverständnis dieses Vereins eine ganz bittere Nummer, weil als die Gruppenauslosung damals war und dann kamen die Kommentare von den Offiziellen, also da fiel natürlich der Ausdruck durchaus machbar, aber du hast ihn angemerkt, dass man eigentlich davon ausging, wir sind im Prinzip schon durch.
Und jetzt müssen sie
gescheitert zu sein, ist nicht schön.
Und jetzt müssen sie, um mit Franz Beckenbauer zu sprechen, im Verlierercup spielen. Ich meine, es ist ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, es ist auch ein Verlierercup, weil diejenigen, die es in der Champions League nicht geschafft haben, sind jetzt nicht einfach raus, sondern müssen zwangsweise oder als Trostpflaster, wie immer man das sieht, in der Europa League spielen. Das ist doch nicht schön, wenn ich in der Champions League spielen will.
Was sollen denn dann die Mannschaften aus der Conference League sagen?
Also, ja, die sollen gar nichts sagen am besten. Also wir wollen nicht nur über die Conference League. Das wäre auch ein Thema, machen wir später nochmal, aber bitte. Jetzt reden wir erstmal von denen, die runterkommen. Es sind doch Verlierer.
Sonst wären sie ja nicht in der Europa League. Also das ist immer noch ein großartiger Pokal, den du gewinnen kannst. Ein großer Titel nach der Champions League mit der wichtigste oder überhaupt der wichtigste. Für Bayern München wäre es vielleicht ein Verlierer-Cup. Aber für alle anderen Mannschaften in der Bundesliga ist das was ganz Besonderes. Und es wird auch was ganz Besonderes sein, für Borussia Dortmund in der Euroleague anzutreten und zu versuchen, diesen Titel zu gewinnen.
Ja. So ist ja auch deine These, die wir auch gerne jetzt besprechen wollen. Genau. Sie lautet nämlich, der BVB hat so in der Champions League nichts zu suchen und ist in der Europa League besser aufgehoben. Dort muss der Titel jetzt der Anspruch sein. Also besser aufgehoben heißt ja auch, du hättest ihn in der Champions League sowieso nicht wirklich zugetraut, oder?
Doch, ich hätte ihn schon den Weg in die K.O.-Runde zugetraut, auf jeden Fall in dieser Gruppe. Mhm. Vor allen Dingen nach den ersten beiden Spielen. Sie hatten 6 Punkte, alles lief eigentlich für Borussia Dortmund, aber den haben sie es aus der Hand gegeben und das ist selbst verschuldet. Natürlich auch durch die Verletzung von Haaland. Und deswegen sage ich, sind sie da besser aufgehoben und haben, glaube ich, auch den Anspruch, diesen Titel jetzt zu gewinnen.
Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil, also ich versetze mich mal in die Lage der Spieler. Ja? Ja. Damals gab es noch einen Landespokal, der Landesmeister, da waren nur die Landesmeister dabei. Und wenn du rausflogst, warst du weg. Jetzt fliege ich raus und spiele dann weiter irgendwas, Europa League.
Das wird ein Charaktertest werden. Das ist sehr, sehr wichtig, dass die Mannschaft diesen Cup jetzt annimmt. Denn,
warum?
Ja, weil es trotzdem, wie der Stefan richtig sagt, um einen europäischen Titel geht. Und sie können die europäische oder die internationale Saison schon retten, indem sie diesen Titel holen. Das wäre ein großer Erfolg.
Aber keine Frage. Hat Erling Haaland Lust, im Loser Cup zu spielen?
Naja, wenn er sich den Wettbewerb aussuchen könnte, dann würde er sicherlich einen anderen.
Das wird die entscheidende Frage sein, was seine Zukunftsplanung angeht.
Also, wenn sie Europa League gewonnen, dann kann er da bleiben? Oder?
Nein, die entscheidende Frage wird sein, der wird sich nach dem Ausscheiden natürlich schon die Frage stellen, kann ich mit Dortmund nächstes Jahr Champions League erfolgreich spielen?
Aber ich glaube auch, dass Haaland jetzt so gierig ist, diesen Titel zu gewinnen. Da bin ich mir ganz sicher.
Machen wir über den Charakter.
Nee, da mache ich mir auch keine. Du kannst dir das ja auch gar nicht erlauben, diesen Wettbewerb abzuschenken. Also ganz ehrlich, es hat früher mal die italienischen Vereine, Inter Mailand, Milan, die haben das mal gemacht. Du kannst es dir als Traditionsverein wie Borussia Dortmund nicht erlauben, diesen Wettbewerb abzuschenken. Aus Imagegründen, B auch, damit du keinen Spannungsverlust im Hinblick auf die Bundesliga erlebst, mit diesem Sammelsurium von Gründen. Ja. Und auch gibt, wenn es nicht so viel Geld zu verdienen gibt, logischerweise wie in der Champions League, die haben 116 Millionen Euro Verlust gemacht während der Corona-Zeit. Ja, ja, ja. Und ein bisschen Geld gibt es da auch. Und wenn du tatsächlich ins Finale kommen solltest, gibt es sogar etwas mehr.
Ja, aber auf der anderen Seite, ich kann mich daran erinnern, das war, glaube ich, kurz nach dem Schwarz-Weiß-Fernsehen, so 1997 hat das letzte Mal eine deutsche Mannschaft einen Europapokal gewonnen, oder?
Ja, das Kopfproblem kommt erstmal jetzt, wo sie abgestiegen, in Anführungszeichen, sind. Kriegen jetzt irgendeinen Gruppenzweiten. Wenn du dann mal im Viertelfinale, Halbfinale bist, dann kommt die Gier, glaube ich, wieder. Aber da war die Bundesliga ja meistens schon nicht mehr vertreten. Aber wenn man jetzt dafür, dass es der Verlierer-Cup ist, haben sie erschreckend schlecht abgeschnitten.
Also
24 Jahre, jetzt haben wir Dortmund dabei, Leverkusen.
Aber es ist doch kein Verlierer-Cup. Es ist ein wunderbarer internationaler Pokal. Absolut.
Also der Pokal selber ist
hässlich. Aber dann spielen sie, wechseln 8-mal durch und sind raus.
Nee, aber ich glaube, man müsste es eigentlich machen wie die Frankfurter. Die haben tatsächlich jede dieser Saison wirklich mit großem Schwung, großem Enthusiasmus, riesige Feste. Eigentlich hat man genau gezeigt, ganz unabhängig davon,
Sympathien gewonnen.
Ich glaube, es gab keine bessere imagefördernde Maßnahme für Frankfurt, als Europa League zu spielen. Alle haben international gesehen,
allerdings dass sie großartige Fans sind. Muss man fairerweise auch sagen, dass Frankfurt in der Champions League relativ selten vertreten war.
Ist schon klar, aber tatsächlich geht es ja ein bisschen um eine Geisteshaltung, sowas dann auch als Chance wahrzunehmen und nicht nur zu sagen, um Gottes Willen, da wechseln wir mal durch und lassen die zweite A-Jugend.
Die Frage ist ja, wer hat uns denn in den letzten 20 Jahren in der Euro League würdig vertreten. Es war nur Eintracht Frankfurt. Ja. Und jetzt hoffe ich auf Borussia Dortmund.
Aber wenn Frankfurt mit der Einstellung bis ins Halbfinale kommt, dann kann, wie du sagst, Dortmund mit einer ähnlichen Einstellung auf jeden Fall den Titel gewinnen. Ja. Ist ja klar.
Ja, ich bin total bei Stefan. Und da geht es eben genau darum, um diese Gier dieser Spieler. Natürlich ist da jetzt eine Enttäuschung groß. Ich glaube, dass sie es am Ende vielleicht ein bisschen unterschätzt haben. Vor allem Ajax und Sporting Lissabon, gar nicht so schlechte Mannschaften. Und wenn du das dann eben dann denkst, dass du nach diesem guten Start mit den Punkten dann schon weiter bist, haben sie es vielleicht ein bisschen zu leicht genommen. Aber jetzt bin ich bei Stefan. Es gibt den einen oder anderen Spieler, exemplarisch nennen wir es, Bei Bayern nennen wir immer Kimmich, die diese Spieler und die auch im Training alles gewinnen wollen. Ich bin bei Stefan, das ist jetzt eine große Möglichkeit für den BVB ja. und für Spieler, einen Titel zu holen, der sicherlich für Borussia Dortmund, wenn man von leicht sprechen kann, über diesen Weg Europa League und später, wenn man dann auf seine Karriere blickt, dann zählen eben auch Titel. Und das sollte jetzt der Anspruch sein. Und das musst du eben pushen und eben dann nicht, wie gerade von dir gesagt, wer auch immer der Gegner sein mag, dann zu rotieren und dann mit 3-4 U23-Spieler, weil du diesen Wettbewerb nicht ernst nimmst.
Den Wettbewerb hat Borussia Dortmund übrigens noch nicht gewonnen, die Europa League bzw. den Vorläufer, den UEFA-Pokal. Also
dann wird sich auch das Museum freuen, wenn dann auch
ja, genau.
Aber ich bin mir, was rein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn das Museum diese Schale schon kennt, nämlich die Meisterschale, wäre es schon der bessere Titel, und als den Europa League Cup zu gewinnen. Okay, man könnte auch beides gewinnen und Pokalsieger werden. Dortmund kann sogar noch das Triple gewinnen, aber die Bayern können auch noch sehr erfolgreich sein. Und darum geht's gleich. Es geht ja sozusagen auf die Zielgerade des großen Spiels, was am kommenden Samstag ist. Und das wird uns natürlich gleich auch noch beschäftigen. Und Arminia Bielefeld, logischerweise, bleiben sie in der Liga oder nicht. Und übrigens, die Jahreshauptversammlung vom FC Bayern war keine Familienveranstaltung. Soweit war, sei schon mal wieder gesagt. Das Ganze gleich nach der Werbung. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Hilton Herrn und Hotel, Mario von Adel und Band zurück im Stahlwerk. Doppelpass. Und wir wollen noch mal den Faden aufnehmen. Dortmund empfängt am kommenden Samstag Bayern München. Und da geht es nicht nur um die Spitze, sondern auch um viel Imagegewinn oder vielleicht Richtung Meisterschaft, was auch immer. Aber 3 Punkte gibt es nur, das nur nebenbei. Und der Kollege Brandt von Borussia Dortmund, der ist schon ganz heiß drauf.
Das motiviert einen natürlich, klar. Es wird ein Topspiel sein, der erste gegen den zweiten. Wo man natürlich auch Punkte sammeln kann. Das ist natürlich das, was an allererster Stelle steht. Aber auch für die Moral ist es was Schönes. Ich glaube, zu Hause jetzt hoffentlich vor vielen Fans zu spielen, was natürlich auch seit 1-2 Jahren jetzt nicht der Fall war, gibt uns einen extremen Schub. Also wir wollen natürlich auch beweisen, dass es nicht so laufen kann wie in den letzten Jahren, wo wir uns oft geschlagen geben mussten. Die Mannschaft hat Bock drauf und ja, alles andere. Wir haben jetzt eine gute Woche, um uns darauf vorzubereiten und einfach dann ja, Gas zu geben in dem Spiel.
Julian zeigt Bissigkeit. Das ist schon erstaunlich. Sonst waren es immer mehr so diplomatische Töne, die man gehört hat. Ne?
Also ich finde es gut. Ja.
Also ich meine, sie haben sich jetzt wieder in die Position gebracht, in der sie die Bayern herausfordern können. Und sie werden sicherlich auch alles daran setzen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass durch diese gute Leistung gestern die Probleme, die man in den letzten Wochen gesehen hat, alle gelöst worden sind. Hm. Daran muss auch weiter gearbeitet werden und das wird auch ein Prozess sein. Aber man hat jetzt erstmal diesen Blues vertrieben und man musste ja tatsächlich schlimmste Befürchtungen haben nach dem Champions League aus, dass jetzt die große November-Depression da ausbricht beim BVB.
Aber wie
die personelle Besetzung wird ganz wichtig sein, denn der entscheidende Unterschied zwischen dem Bayern und dem BVB ist, dass das Leistungsgefälle im Kader in Dortmund natürlich deutlich größer ist. Das heißt, wenn du Ausfälle hast, nicht nur Haaland, wenn ein Guerrero dir fehlt oder so, Nico Schulz hat man gesehen jetzt zum Beispiel in Lissabon, dann ist das schwer für die Mannschaft zu kompensieren.
Ja, und plötzlich Nico Schulz trifft da plötzlich den Pfosten mit einem fulminanten Schuss gegen Wolfsburg. Ja, also da war Hut, plötzlich auch wieder da, ja, Hut, viel, Hut viel ab, präsenter. Hut
ab, er hat sich davon auch nicht runterziehen lassen. Ja. Das war gestern übrigens auch aus seiner Sicht fast schon bitter. Die Wolfsburger haben fast jeden Angriff über ihre rechte Seite gespielt, in dem Bewusstsein, dass Nico Schulz der Schwachpunkt beim BVB ist. Also das ist nicht gerade aufbauend motivatorisch gesehen. Er hat sich da reingefuchst. Toi, 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 ist auch mitgezogen worden von den Kollegen. Also der BVB hat eine ganz andere Attitüde, aber sagen wir mal so, die Bayern sind durchaus favorisiert.
Liebe Kollegen in der Regie, auch wenn ich da jetzt dazwischen fusche, ich hätte gerne doch noch, dass wir noch mal kurz über den O-Ton von Marco Rose reden, der nämlich zu Haaland und dem Spiel gegen die Bayern was sagt. Und das zeigt auch deutlich, dass sie mehr vorhaben. Spielt uns den noch mal, bitte.
Grundsätzlich spricht jetzt erstmal nichts dagegen, dass er anfängt, glaube ich. Wenn er gut trainiert, wenn er eine Woche in den Beinen hat, wenn nichts reagiert. Also wir sind da schon auf der Hut. Aber ja, wenn das alles ansprechend läuft, dann spricht nichts dagegen, dass Erling zumindest anfängt. Ob das dann 90 Minuten reicht, das müssen wir sehen.
Also Sie wollen alles versuchen, was du eben schon gesagt hast, Olli, dass Sie für die Liga und für Borussia Dortmund was Wichtiges schaffen, nämlich die Bayern zu schlagen?
Klar, aber
so bitter es klingt.
Die Grundvoraussetzung war wirklich der Sieg jetzt in Wolfsburg. Wenn sie verloren hätten, dann hätte ich kein Pfifferling auf die Dortmunder gegeben. Jetzt auch
zwei Pfifferlinge.
Ja, nee, mit Haaland. Bei Bayern fehlt Kimmich. Da muss man ganz klar sagen, das ist, man sieht es im Moment, ist das Aufbauspiel aus dem zentralen Mittelfeld stockt ein bisschen. So gesehen wird das jetzt schon wirklich ein richtiges Spitzenspiel werden.
Dann schauen wir jetzt auf die Bayern, nämlich mit der Teamanalyse und Jana.
This magic moment. Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
Ja, und Olli, von der November-Depression kann man jetzt noch nicht sprechen bei den Bayern, aber es ist schon eine gewisse November-Tristesse, die sich da breit macht. Wir schauen noch mal auf die Ergebnisse. Erst dieser 2-1-Sieg gegen Freiburg, der war knapp. Dann diese überraschende 1-2-Niederlage gegen den FC Augsburg. Gestern dann dieser 1-0-Sieg gegen Arminia Bielefeld. Ich sagte eben, der war aus der Kategorie mühsam und auch in der Champions League nur dieses 2-1 gegen Kiew. Zugegebenermaßen, da ging es sportlich um nicht mehr viel, aber trotzdem war das jetzt nicht unbedingt Hurra-Fußball, den die Bayern da gespielt haben. Und da muss man sagen, das kommt auch nicht von ungefähr. Wir haben uns nämlich mal die Trefferquote der Bayern aus den letzten Spielen angeschaut. Gestern war einer von 23 Torschüssen drin. In Augsburg war es einer von 18 und gegen Freiburg waren es 2 von 29. Also man muss schon ganz deutlich sagen, die Präzision vom Tor bei den Bayern fehlt derzeit. Und das eben ausgerechnet vor diesem Duell um die Tabellenspitze gegen Dortmund am nächsten Wochenende. Und die Frage ist jetzt natürlich, warum tun sich die Bayern denn derzeit so schwer?
Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
Ja, Frage gleich weitergegeben, Stefan. Warum tun die Bayern sich derzeit so holprig schwer?
Also ich sag mal so, wenn sie 1-0 gewinnen, gibt es auch 3 Punkte. Okay, auch 3 Euro kriegst du gleich.
Ja.
Ja, ich weiß Bescheid. Hier, mach mal kurz. Bitte. Danke.
Immer für einen guten Spruch und guten Zweckhut.
Rein damit. Also es ist natürlich jetzt ein bisschen viel Statistik. Man darf aber auch nicht vergessen, im Kalenderjahr 21, 34 Bundesligaspiele, 102 Tore. So, und wenn du mal so eine Phase drin hast, wo du mal ein Spiel 2-1 gewinnst oder 1-0. Dortmund hatte das auch vor 2-3 Wochen, wo sie knappe Spiele hatten, wo sie aber trotzdem gewonnen haben. Das ist alles entscheidend, dass du die Spiele gewinnst. Dass wir jetzt anfangen zu diskutieren, dass Bayern München jetzt gegen Bielefeld nur 1-0 gewonnen hat oder gegen Freiburg 2-1. Also entscheidend wird nächste Woche sein, wenn es gegen Dortmund geht und dann haben wir viele Fragen beantwortet.
Wie hast du die Bayern gesehen, Samir? Ist das so gewesen, dass du schon ganz glücklich warst, dass Kimmich nicht dabei war?
Ja, ich glaube, dass das schon ein ganz, ganz entscheidender Faktor für die Bayern ist. Auch einfach eher mit Thomas Müller. Das sind schon Spieler, die Mannschaft auch immer wieder treiben und pushen und so weiter. Das hat man gestern schon gemerkt und natürlich hatten sie Vielzahl an Chancen, aber diese Unzufriedenheit, die hast du schon ein bisschen gespürt und dieses Unruhige einfach, aber trotzdem ist es dann am Ende auch Qualität, wie Stefan sagt, dass sie dann die Spieler dann eben bis auf leider letzte Woche für uns in Augsburg dann trotzdem gewinnen.
Ja. Aber auf der anderen Seite, neben Kimmich, Goretzka leicht verletzt, da hat man auch direkt, wurde ja auch ausgetauscht, hat man auch gemerkt, das sind schon Spieler, die, wenn sie nicht dabei sind, da sieht man erst, wie wichtig sie sind.
Ich denke, man hat gesehen, dass tatsächlich eine gewisse Zaghaftigkeit da war. Vielleicht auch diese totale Entschlossenheit, die man sonst oft beim FC Bayern hat, gerade in Heimspielen, ganz, ganz früh klar zu machen, wer der Herr im Haus ist. Das hat man gestern nicht so gesehen. Man hat auch gemerkt, dass die Unruhe so ein bisschen wuchs, nachdem eine nach der anderen Fahrkarten da geschossen wurden. Insofern war es tatsächlich sogar gestern ein relativ dankbares Terrain für Bielefeld, dass man möglicherweise da doch einen Punkt holt. Aber am Ende ist es dann doch eben Qualität. Jeder, der da auch von der Bank kommt, selbst wenn sie ersatzgeschwächt sind, ist immer noch wahrscheinlich in der Lage, so ein Spiel nochmal rumzureißen. Insofern glaube ich eigentlich, dass die Bayern sich nicht so dahinter verstecken können, dass da jetzt ein paar Spieler nicht dabei sein. Ja. Wobei tatsächlich bei Kimmich vielleicht jetzt nicht so extrem wie bei Haaland, aber schon für den FC Bayern ein unfassbar wichtiger Spieler ist, einfach vom ganzen Kampfesgeist
her. Und dieses 1-0 gegen Bielefeld hat natürlich auch nochmal gezeigt, das ist eine einstudierte Situation, das spielen sie fast im Dunkeln. Und trotzdem, du hast es schon angesprochen, Kimmich fehlt auf jeden Fall gegen die Dortmunder.
Ja, er ist schon auch Ideengeber, nicht nur...
Vor allem von hinten raus eben.
Ja, aber schon auch relativ zentral, dann spielt er schon entscheidende Pässe, viel vertikal und das muss ich ganz klar sagen, da stockt es ein bisschen im Moment, aber eins ist auch klar, gegen Dortmund sind sie wieder da. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen.
Sie müssen ja auch erstmal diese 23 Torschüsse haben.
Das können sie einfach. Das können sie einfach.
Kimmich ist halt extrem wichtig für die Balance im Spiel, ganz klar. Mhm. Was aber gestern mich wirklich gefreut hat, ist, dass Sané hat das 1-0 gemacht. Also nicht das 4-0 oder 5-0. Das wird ihnen auch nochmal einen Schub geben für die nächsten Wochen. Aber Kimmich, brauchen wir nicht drüber reden. Ist eine zentrale Figur, nicht nur positionsbedingt, sondern auch als Führungspersönlichkeit. Der geht ihnen natürlich ab, aber ich bin völlig bei dir. Bayern München weiß, was am Samstag gegen Dortmund auf sie zukommt, und du musst die nicht motivieren, die wissen, was sie zu tun haben.
Und das war schon, und Musialas Wechsel, Einwechslung für Goretzka, ist das schon so ein Hinweis, dass er möglicherweise auch gegen Dortmund von Beginn an spielt, Musiala?
Ich glaube, wenn Goretzka fit ist, wird er spielen, aber ich glaube, was Dortmund die meiste Hoffnung macht neben Haaland, ist, dass die Bayern doch für ihre Verhältnisse ein bisschen labil scheinen. Also ich glaube, die Dortmunder haben das sehr genau registriert, dass es gestern gereicht hat, dass sie erstmal für 3 Stunden vorbeigezogen sind in der Tabelle. Und die Bayern, ich glaube, man hat es ihnen, ich weiß nicht, wie Samir das sieht, man hat ihnen schon angemerkt, dass sie dieses Spiel ganz unbedingt gewinnen müssen, um als Tabellenführer nach Dortmund zu fahren. Und das hat schon Eindruck hinterlassen. Und das zeigt, dass sie vielleicht im Moment nicht ganz so gefestigt sind. Und das kommt wiederum in Dortmund an und steigert, glaube ich, so ein bisschen.
Allerdings muss man auch eines sagen. Die Bielefelder hatten einen fantastischen Torwart im Tor gestern. Wenn der nicht unhaltbare Dinger rausholt, dann steht es schon 4-0 aus. Dann steht schon früh 2-3-0.
Klar, wir haben es ja über die Vielzahl an Abschlüssen gesehen. Absolut. Die Frankfurter haben da gewonnen. Am Ende war auch der Frankfurter Torhüter der beste Mann, obwohl sie in München gewonnen haben. Ich glaube, wenn du als Verein wie Bochum, Bielefeld in München gewinnen willst, dann ist es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass dein Torwart da den einen oder anderen rausholen muss. Aber ich bin schon dabei, wenn ich das mal vergleiche, letztes Jahr, auch als die Bayern bei uns waren, da haben wir 4-1 verloren. Und da hast du gesehen, und der eine oder andere Kollege hat gesagt, die waren bei euch im Champions-League-Modus. Das war gestern schon was anderes. Du hast es gemerkt, aber ich bin auch dabei. Es sind eben die Bayern. Und ich traue ihnen schon zu, dass die nächste Woche in diesem Topspiel dann einfach wieder da sein werden.
Und Lewandowski war gestern nicht der Lewandowski, den wir kennen.
Weil Amos Pieper ihn gut besucht hat, muss man sagen. Ja. Auf der anderen Seite, siehst du denn auch, dass das so eine 50-50-Situation ist, Dortmund-Bayern, kommenden Samstag? Oder ist es dann doch wieder so, wie wir es ja so schon gewohnt sind, die spielen gegeneinander und am Ende, Gary Lineker gewinnt die Bayern? Also 6-mal hintereinander jetzt zuletzt.
Ja, ist durchaus möglich, dass das in dem einen Spiel für die Dortmunder dann laufen wird. Ich sage, am Ende werden die Bayern sich durchsetzen, weil sie am Ende auch in der Breite den besseren Kader haben. Natürlich brauchst du die Top-Spieler, die das Spiel entscheiden können. Lewandowski, Haaland, aber in der Breite des Kaders. Deswegen musste ich ja ganz schmunzeln, dass der ein oder andere Journalist bei uns auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt hat, ob denn jetzt die Chancen steigen würden. Weil wenn man die Bank sieht, dass die Bayern nicht so viel zum Nachlegen hätten. Ja. Wenn ich das dann vergleiche, wieder die Möglichkeiten sind, sage ich, ist der Kader doch besser aufgestellt. Und am Ende wird der FC Bayern Meister werden.
Schlicht, aber ergreifend.
Wahrscheinlich wieder verdient.
Und es ist noch nicht mal so, dass sie wackelig werden. Ich meine, Thomas Müller hat es ja ein paar Mal angesprochen, dass er gesagt hat, naja, so diese Unruhe drumherum, wir kommen ja nachher noch auf die Jahreshauptversammlung, das hat schon dazu geführt, dass wir auf dem Platz auch unsere Konzentration erstmal suchen mussten. Oder wie soll man das verstehen? Wie hat er das gemeint?
Glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Also wie hat er das denn dann gemeint?
Aber eher, dass ich glaube, dass dieses Corona-Thema irgendwie die Mannschaft natürlich auch belastet hat, weil fehlen dadurch wichtige Spieler, speziell Kimmich, ganz wichtiger Mann. Und B, in der Folge gibt es ja auch eine Debatte darüber, wie dieses Verhalten der Spieler, die jetzt ungeimpft sind, moralisch zu bewerten ist. Sowas ist natürlich ein Thema in der Mannschaft. Das sind Sachen, glaube ich schon, die perlen an Fußballprofis, auch wenn sie erfahren sind, nicht so ohne weiteres ab. Aber ich glaube nicht, dass es tatsächlich jetzt so einen starken Effekt hätte, dass man jetzt sagt, okay, die sind auf einmal verunsichert.
Wir haben ja gedacht, Sie diskutieren auch in der Mannschaft so mit denen, die sich möglicherweise nicht impfen wollen oder die sich ja jetzt geimpft haben. Wie kommen die wieder zurück?
Sicherheit.
Diskutieren die da noch drüber oder sagen Sie, komm,
das ist gut? Das Impfthema mit Sicherheit, aber keine Jahreshauptversammlung.
Nee, das glaube ich auch
nicht. Das interessiert die Spieler nicht. Interessiert die nicht. Mhm.
Warum war dann Julian Nagelsmann da? Wir werden ja nachher nochmal darüber sprechen. Dadurch hat er sich ja natürlich auch mehr oder weniger in die Situation gebracht, dass er auch Rede und Antwort stehen musste nach dem Spiel dazu.
Ja, aber ich fand das gut. Also ich finde das gut, dass er es immerhin leitender Angestellter im Verein bei einer Jahreshauptversammlung. Das finde ich gut, dass er da Präsenz zeigt. Also das muss ich ganz ehrlich sagen.
Die Frage wäre ja auch gewesen, wenn er nicht da gewesen wäre, hätte man sie möglicherweise als Ignoranz ausgelegt. Ich glaube, jeder der quasi in dieser Institution arbeitet, dass der sich sehen lässt und wie Julian Nagelsmann ja auch sehr, sehr lange durchgehalten hat. Also er ist ja nicht nur eine Viertelstunde reinmarschiert und ist dann gleich wieder abgehauen. Finde ich erstmal Zeichen der Identifikation, absolut, dass du dann hinterher auch Rede und Antwort stehen musst. Ist jetzt angesichts des Verlaufs nicht ganz so glücklich, aber wenn das gut verlaufen wäre, hätte man das einfach nur als Zeichen der Identifikation gewertet.
Ja, aber die Bayern können ja froh sein, weil das war jetzt im Nachgang der Einzige, der es wirklich ordentlich wegmoderiert hat, außer jetzt vielleicht Müller gestern.
Das stimmt.
Aber ich finde, er hat das richtig, richtig gut gemacht in der Pressekonferenz danach und hat genau die Souveränität gehabt, die man den anderen gegönnt hätte, die da am
Mittwoch. Auf der anderen Seite kommt vielleicht bei Dortmund, um nochmal auf dieses Duell kommenden Samstag zu kommen, gegen die Bayern auch der Druck deswegen, weil ja Michael Zorc auch nochmal gesagt hat, also es ist finanziell, dass sie rausgeflogen sind in der Champions League, ist finanziell ein Schaden, logischerweise ist ein Image-Schaden, den man ja nicht mehr so leicht aufbringen kann, und sportlich war das eine Katastrophe. Also gibt das auch nochmal der Dortmunder Mannschaft so ein Druck, der positiv ist?
Also ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass Spieler jetzt darauf reagieren und sagen, oh, der Michael Zorc hat gesagt, das ist finanziell ein großes Problem für den Verein. Also würde mich überraschen. Wäre schön, wenn es so wäre, glaube ich aber eher nicht. Was ich aber glaube, ist, dass die Mannschaft selber natürlich nach diesem Ausscheiden aus der Champions League, geht ja auch gegen das eigene Selbstverständnis, dass die Mannschaft selber jetzt beweisen will, pass mal auf, wir haben trotzdem was drauf und wir können auch in großen Spielen, wir können auch in Knackspielen was reißen, auch gegen einen richtig starken Gegner. Ja, ja. Das könnte ich mir vorstellen, sorgt jetzt mit der Erfahrung Wolfsburg, wo man gemerkt hat, es geht ja doch noch. Das sorgt jetzt vielleicht für eine sehr scharfe Einstellung von Borussia Dortmund in diesem Spiel.
Na, dann sind wir mal gespannt, was die Zuschauer dazu sagen. Und Jana hat jetzt die Auflösung der Frage der Woche.
Ja, und ein paar User sagen schon, da geht was. Der Titelkampf ist eröffnet. Frank sagt zum Beispiel, es kann sogar ein Vorteil sein für den BVB, dass sie raus aus der Champions League sind. Außerdem zeigt Dortmund diese Saison, dass sie auch ohne Spektakel gewinnen können. Also in gewisser Weise ist da ja eine Weiterentwicklung zu erkennen. Trotzdem muss man sagen, die Tendenz geht schon Richtung Nein. Das sagen nämlich 70%. Die Bayern können sich höchstens selbst schlagen. Noah sagt, natürlich haben die internen Probleme Einfluss auf die Leistungen der Münchner. Der BVB hat eine Riesenchance, die Bayern zu ärgern. Auf das direkte Duell wird es dann ankommen. Auf lange Sicht sehe ich aber die Bayern trotzdem vorne. Also auf jeden Fall ein richtungsweisendes Duell am Wochenende. Und dann muss man ja sagen, war unsere Frage der Woche ja, hat Bayern wieder einen echten Titelkonkurrenten? Die Frage war ja nicht auf einen bestimmten Verein bezogen. Deswegen völlig berechtigter Hinweis an der Stelle. Nein, soweit würde ich noch nicht gehen. Der FC unter Baumgart ist stark, keine Frage. Aber es war nur Gladbach. Deshalb muss man uns nicht direkt zum Titelkonkurrenten stark reden. Ja, da kann man schon mal applaudieren. 4:1 Derby-Sieg, das muss gefeiert werden. Und jetzt wollen wir uns aber natürlich noch mal Ihre Antworten am Dupafon anhören.
Wenn man sieht, dass die Dortmunder Abwehr wie in der Champions League teilweise vogelwild wirkte, wird man im direkten Duell gegen Bayern und auf Strecke leider keine Chance haben.
Wenn Bayern wieder vollzählig ist, werden sie souverän den 10. Meistertitel einfahren.
Dortmund wird beim nächsten Spiel die Tabellenspitze übernehmen und Bayerns bis zum Ende der Saison auf Platz 2 hinter sich lassen.
Wenn die Bayern nicht selbst sich immer im Weg stehen würden, wäre Dortmund überhaupt kein Titelkonkurrent, denn Bayern ist in allen Belangen überlegen.
Das wird wie jedes Jahr nur gucken, nicht anfassen.
Er meint die Schale, nehme ich an. Und ob das ein richtiges Duell wird, wir werden es besprechen am kommenden Sonntag, ob es denn eins war. Und wir haben noch viel vor. Wir werden natürlich noch darüber reden, wenn Mir Samir nicht mehr so stimmt und es dann doch keine Familienfeier wird, wie geht man dann mit der Jahreshauptversammlung beim FC Bayern um? Und wir reden natürlich über Arminia Bielefeld. Wie kann man eine Strategie entwickeln, doch die Klasse zu halten, obwohl man jetzt im Moment nach 13 Spielen nur 9 Punkte hat und den Mut aber zum Klassenerhalt nicht aufgeben will. Und Sie können jetzt auch noch was gewinnen und danach reden wir dann ausführlich über diese Themen und vielleicht auch noch über Köln gegen Gladbach. Da haben wir ja eben schon gehört, da gibt es Leute, aber das ist in Köln ja immer so. Die gewinnen einmal und sind fast deutscher Meister. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Hilton Airport Hotel am Münchner Flughafen. Hi Ronaldo und Band. Der Stahlwerk Doppelpass geht in die nächste Runde. Und die nächste Runde, da gehen wir mal von ganz oben wieder ganz runter in der Tabelle. Und es ist ja schon verrückt. Als Arminia Bielefeld aufgestiegen war, da war so eine große Euphorie wieder in Ostwestfalen. Und jetzt kommt das zweite Jahr in der Fußball-Bundesliga. Und die Geschichte lehrt, dass das zweite Jahr immer ein schwieriges Jahr ist. Man nennt es manchmal auch das verflixte Jahr. Norman Solida.
Wieder mal das verflixte zweite Jahr. Auch Arminia Bielefeld erlebt nach dem erfolgreichen Klassenerhalt schwere Zeiten in der Folgesaison.
Es kommt immer auf die Konstellation an. Ja, bei uns hat sich ja einiges getan von der letzten zu dieser Saison. Dazu muss man sagen, die letzte Saison war jetzt auch nicht wirklich leicht. Ja, aber ja, man muss sich da immer wieder beweisen, immer wieder behaupten.
Die Arminia kann sich eigentlich gegen fast jeden Gegner behaupten, hat aber keinen Knipser und punktet daher viel zu sparsam. Bielefeld fehlt das Siegergehen. Natürlich hat niemand einen Sieg in München erwartet, aber dass die Arminia in 13 Spielen nur einen Dreier schafft, erklärt gut, warum nur die sieglosen Fürther noch hinter ihr stehen.
Diese Saison muss man auch gucken, ist eine andere Konstellation, auch was das Punkten der Konkurrenten betrifft.
Vor allem an diesem Spieltag. Stuttgart gewinnt, Bochum gewinnt, Köln gewinnt und sogar Augsburg punktet in letzter Sekunde. Bielefeld verliert langsam den Anschluss. Schon 4 Zähler Abstand zum Relegationsplatz. Die Arminia hatte unter Neuhaus letzte Saison sogar mehr Punkte als jetzt und Neuhaus wurde später entlassen. Wie sicher ist der Job von Frank Kramer und warum ist das verflixte zweite Jahr eigentlich so schwierig, Herr Arabi?
Weißt du schon eine Antwort auf die letzte Frage erstmal?
Ja, wir haben uns zumindest damit beschäftigt und verrückterweise auch mit den Clubs gesprochen, auch und mit den Protagonisten, die damals am Werk waren. Wir nehmen mal Darmstadt, wir nehmen mal Ingolstadt, die sind alle im zweiten Jahr abgestiegen und eigentlich in den letzten 10 Jahren haben es Mainz und Augsburg geschafft, sich über das zweite Jahr hinein in der Bundesliga zu etablieren. Insofern waren wir schon gewarnt. Wir haben leider
Union Berlin nicht zu vergessen.
Union Berlin geht jetzt ins dritte Jahr, genau, ist der Club, der es jetzt auch geschafft hat. Wir waren vorgewarnt, natürlich.
Und was haben die euch gesagt? Wechselt die Mannschaft aus?
Wir haben eine große Fluktuation drin gehabt, weil den einen oder anderen Spieler wie Arne Meyer, den wir gerne behalten hätten, das hat sich nicht umsetzen lassen. Wir haben eben über Sebastian Vassiliadis, das sieht man jetzt, seitdem er dabei ist. Gut, wir haben gestern verloren, wir haben einen Punkt gegen Wolfsburg geholt, wir haben in Stuttgart gewonnen, für uns ein totaler Fixpunkt in der Mannschaft. Wir haben auch in dem Jahr davor schon versucht, ihn aus Paderborn rauszuholen, weil uns das bewusst war. Insofern ist es uns klar und wir sind einfach schlecht gestartet in der Form, dass wir immer wieder viele Spiele unentschieden gestaltet haben. Wir haben gerade auf die Konkurrenz geschaut, die Spiele, die wir in unserem heimischen Stadion eben unentschieden gestaltet haben, egal ob es Frankfurt ist, ob es Hoffenheim ist, da haben die Bochumer eben mit der Euphorie im ersten Jahr die Punkte geholt.
Und wie schafft das dann im zweiten Jahr?
Ja, indem wir erstmal auf jeden Fall die Nerven behalten, die Überzeugung haben, die Leistung der letzten Spiele uns Mut geben und dieses verflixte zweite Jahr. Wir haben es auch mit den Spielern vor dem Stuttgart-Spiel thematisiert. Das ist das eben. Die Dortmunder vielleicht sehen sich in der Champions League. Bei uns haben sich dann auch viele schon als etablierter Bundesligaspieler im zweiten Spiel gesehen. Und wenn du dann denkst, wir hatten so Themen. Letztes Jahr haben viele in den letzten 10 Spielen gesagt, eure Spiele kann man sich nicht angucken. Die sind aber in der Liga geblieben. Ja. So, und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir den nächsten Entwicklungsschritt machen. Dann war der ein oder andere, der meinte, wir müssen jetzt anfangen, mehr Fußball zu spielen. Das ist schön und gut. Du darfst nur das andere in keinster Weise vernachlässigen. Diese Intensität, wie wir in diese Spiele gehen. Absolut. Und wenn der ein oder andere eben denkt, jetzt können wir auf dem Niveau ein bisschen mitspielen, dann wirst du eines Besseren belehrt. Ich glaube, das ist, dass wir die Lehren daraus gezogen haben. Wir haben es thematisiert, alle gemeinsam. Und die Leistung der letzten 3 Spiele geben mir da großen Mut und auch die Ruhe.
Trotzdem bislang ein Sieg, das ist zu wenig nach 13 Spielen. Neuhaus, den du ja dann mehr oder weniger rausgeschmissen hast, hatte mehr Punkte zu dem Zeitpunkt, als es jetzt Frank Kramer hat. Hat er trotzdem eine Jobgarantie bei dir, der Frank Kramer? So ähnlich wie das der Kollege Matarazzo ja in Stuttgart schon bekommen hat?
Ja, die ja jetzt vor dem Spiel, die haben am Freitag gewonnen, glaube ich auch im verflixten zweiten Jahr, das ein oder andere Problem hatten. Ja. Aber ich habe es, glaube ich, auch vor 2 Wochen oder vor dem Stuttgart-Spiel gesagt, die Frage stellt sich nicht bei uns überhaupt nicht, sondern auch einfach in der Art und Weise, das, was wir jeden Tag sehen. Und wenn wir zu dem Thema Uwe Neuhaus kommen, da gab es ja eine große Empörung in und um Bielefeld. Aber das ist einfach, weil man einfach andere und mehr Informationen hat, wenn man jeden Tag nah dran ist. Und wir haben es nicht gemacht, um die Leute zufriedenzustellen.
Was war für dich dein Schlusserlebnis, dass du gesagt hast, ich muss noch wechseln, damit wir in der Liga bleiben bei Neuhaus?
Ja, einfach das, was wir tagtäglich gesehen haben, auch wie der Trainer mit der Arbeit, mit der Mannschaft arbeitet, diese Überzeugung, ob wir mit dieser Art und Weise, wie wir Fußball spielen, noch die nötigen Punkte holen.
Ja, aber was hast du denn da gesehen? Hat er sich immer mit dem Rücken zur Wand bewegt? Oder?
Also eins muss man ja klar sagen. Wir sind eben in dem Jahr vorher mit Uwe Neuhaus, hat er einen hervorragenden Job gemacht, mit 10 Punkten Vorsprung vor dem VfB Stuttgart. Also insofern, aber das gibt es manchmal auch, wenn du so dieses Gefühl hast, wie agiert der Trainer, das Trainerteam mit der Mannschaft, wie spielen wir Fußball, was ist unsere Herangehensweise, um in dieser Liga zu punkten.
Ja.
Da haben wir die Überzeugung verloren und wir reden jetzt über den aktuellen Zeitpunkt, dass wir da mehr Punkte hatten. Es war aber damals eine Phase, wo wir mehrere Spiele gar nicht gepunktet haben. Und wir haben es, glaube ich, auch damals gesagt, wir wollen einen Weg gehen. Wir kommen darauf, dass wir nicht genug Tore schießen. Wir hätten schon die ein oder andere Idee, einen Spieler zu verpflichten, der in der Bundesliga für 8 bis 10 Tore steht. Das ist aber rein wirtschaftlich nicht möglich. Insofern haben wir gesagt, okay, wir kommen jetzt mittlerweile auch aufgrund der Arbeit von uns allen an Spieler, an junge Spieler, ja, die sind entwicklungsfähig. Wir haben den einen oder anderen U21-Nationalspieler
letztes Jahr. Amos Piepers Vertrag läuft aus. 22, was machst du da?
Ja, wir würden natürlich den Vertrag gerne verlängern, aber ja. Amos ist auch so ein Beispiel. Der hat Den haben wir aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund geholt. Der hat sich super bei uns entwickelt, hat letztes Jahr auch eine gute Saison gespielt, wird U21-Europameister, fährt zu Olympia, kommt zurück und hat den ein oder anderen Wackler drin. Gar nicht schlimm, ein junger Spieler, der für uns aber letztes Jahr und in den ersten Spielen eine Achse sein sollte, der eben nicht auf das Leistungsniveau gekommen ist, was er zum Ende der Saison hatte. Hat sicherlich den einen oder anderen Fehler auch gemacht, der uns Punkte gekostet hat. Du hast es eben richtig gesagt, gestern hat er ein sehr gutes Spiel gemacht, auch davor die Woche. Er hat sich jetzt wieder stabilisiert, was sich auch in Punkten bemerkbar macht.
Übrigens Nielsen auch sehr stark, wenn ich das noch so am Rande erwähnen darf. Das heißt, defensiv habt ihr nicht das Problem, ihr habt offensiv das Problem. Was sagen die eingeschweißten Ostwestfalen-Freunde dazu? Wie kann sich das verbessern?
Tatsächlich ist es ja so, dass wir viele Jahre lang nur von Fabian Klos gelebt haben, der quasi so eine Art Lebensversicherung war, ja auch so ein lebendes Denkmal in Bielefeld ist. Aber jetzt hat man natürlich gesagt, wir müssen mal gucken, dass wir auch ein paar junge Leute ranholen. Es ist ja tatsächlich auch, wenn man jetzt mal wirklich die Kaderbreite sieht und was für junge Leute sich da jetzt gerade tummeln, ist das eigentlich perspektivisch ein hervorragender Kader. Nur man merkt eben, dass...
Aber für welche Perspektive? Zweite oder erste Liga?
Ja, für beides. Also ich glaube, ein Verein wie Arminia Bielefeld ist immer gut beraten, für beide Ligen zu planen und sich nicht zu überlegen, ach, was mache ich jetzt die nächsten 3 Jahre in der ersten Liga. Ich glaube aber, dass der Weg alternativlos ist für Arminia. Man kann jetzt natürlich auch anfangen, jetzt lauter 34-Jährige zu verpflichten und hoffen, dass es die Routine und die Erfahrung macht. Aber ich glaube, dass erstens das Publikum in Bielefeld, das ja auch eher so ein Arbeiter- und Angestelltenpublikum ist, das eine gepflegte Grätsche dann doch immer mal dem Doppelpass vorzieht. Und ich glaube, dass in diesem Konstrukt es einfach gut ist, wenn du junge, dynamische Leute holst. Das ist ja im Kader selten so gewesen in der Breite. Insofern finde ich eigentlich sogar, dass der Job ganz gut gemacht worden ist.
Übrigens, du musst es ja eins möchte ich dir auch mal mit nach Hause geben. Ne? Also den Doppelpass zieht keiner vor.
Ja. Also, hier vielleicht nicht, aber bei Arminia ja schon.
Der Doppelpass ist immer besser als die Grätsche. Also, ja. Okay, Spaß beiseite. Aber Robin Hack fällt mir gerade ein. Der ist ja keine 34, sondern jung, dynamisch. Warum trifft er nicht?
Warum trifft der Robin nicht? Ja, wenn wir die ersten paar Spiele nehmen, da hat er wirklich gute Spiele gemacht, auch gegen Hoffenheim, läuft aufs Tor, trifft den Pfosten. Man weiß, wie das manchmal ist. Du siehst es auch im Training, wir haben den einen oder anderen Jungen und die lesen das natürlich dann auch. Du spielst Frankfurt unentschieden zu Hause, Hoffenheim zu Hause, das gehört zu dem Geschäft dazu. Die lesen alle, wann kommt der erste Bundesligasieg. Das sind junge Spieler, die das erste Mal in der Bundesliga spielen und dann fängt das auf einmal an zu rattern.
Klar. So, und ich habe deshalb nachgefragt, weil es ist natürlich so, die jungen Spieler kommen zu euch, wollen sich zeigen, logisch, das ist ja auch eure Idee. Er ist der teuerste Transfer. Ihr habt mittlerweile auch eine Ostwestfalen-Connection gegründet, die euch Geld gibt. Da kommen wir vielleicht noch gleich drauf in Speziellen. Aber du wolltest jetzt noch was dazu sagen zu Robin
Hack? Ja, also Robin Hack ist ja nur quasi einer von dreien. Also mit Serra und Krüger hat die Arminia ja eigentlich was geschafft vor der Saison und hat quasi die die drei begehrtesten jungen Offensivspieler der zweiten Liga alle verpflichtet. Also es gibt sehr, sehr viele Vereine da unten, die sagen, oh, der eine oder andere davon hätten es auch gut zu Gesicht gestanden. Ja. Jetzt hat allerdings noch keiner der drei so richtig gezündet. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran lag, dass es problematisch ist, wenn da drei Spieler in so einem ähnlichen Entwicklungsstadium kommen oder ob es individuelle Gründe hat.
Ja, das hat sicherlich individuelle Gründe. Wenn wir jetzt den Yanni Serra sehen, das kommt eigentlich auch noch dazu. Wir haben die auch relativ früh verpflichtet. Nach den Verpflichtungen Sebastian Vasiliades, Syndesmosebandriss. Dann Yanni Serra, der diese Wahnsinns-Quarantäne-Thematik mit Holstein Kiel, der war viermal in Quarantäne. Dann kommt er zu uns. Wir haben eben über Intensität Bundesliga geredet, denn der hatte zu Saisonbeginn immer wieder muskuläre Probleme, der hatte immer wieder was anderes, sodass wir ihn auch reduziert, war der nächste Spieler. Florian Krüger haben wir aus Aue verpflichtet, der hatte sich eigentlich zuerst nur ein Band im Knöchel, hatte dann aber immer wieder Probleme, sodass die eigentlich am Anfang, soll keine Entschuldigung sein, aber nie so in diesen Rhythmus gekommen sind. Ja. Und deswegen haben wir auch so dieses Gefühl gehabt, jetzt in den letzten Wochen, glücklicherweise auch über die Ergebnisse, auch wenn wir 4 Punkte Rückstand haben momentan, dass die Mannschaft sich deutlich anders präsentiert und dass sich Gott sei Dank, und das Gefühl merkt man auch in der Gruppe selber, dass sie spüren, dass wir uns deutlich anders präsentieren.
Ja, das ist der Punkt. Man sollte nicht so weit zurückschauen. Wir brauchen nur auf die letzten drei Spiele schauen. Ne? Ihr habt in Stuttgart gewonnen, ihr habt gegen Wolfsburg einen Punkt geholt, ihr habt gestern verloren gegen Bayern, aber dafür muss man sich nicht schämen. Und jetzt guckt ihr drei Spiele nach vorne. Ihr habt Köln, ihr habt Hertha und ihr habt Bochum. Ja. Und da muss natürlich Bielefeld, so wie sie die letzten drei Spiele aufgetreten sind, eben es versuchen oder schaffen, diesen Punkte, Vorsprung oder diesen Rückstand, besser gesagt, zu verkürzen. Also das, glaube ich, ist erstmal die Hauptaufgabe bis zu Weihnachten. Insgesamt zählt, glaube ich, für so eine Mannschaft wie Bielefeld, dass man im Kollektiv das machen muss. Also du hast keine so individuelle Stärke oder Spieler, die eben den Unterschied ausmachen, sondern es geht dann nur im Kollektiv. Und ich glaube, deswegen seid ihr im letzten Jahr drin geblieben. Und wenn ihr das schafft und die Ruhe bewahrt, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Bielefeld diese Saison in der Bundesliga bleibt.
Nun braucht man ja, das ist schon mal ein großes Lob. Also, ja, Stefan hat bisher immer recht gehabt.
Will ich nur mal, ja, nicht immer, aber
immer. Immer, wenn es drauf ankam.
Immer, 3 Euro.
Was, jetzt? Ich, du?
Ja, ja, du.
Ich?
Wir beide. Okay,
ich mein's für uns beide. Olli, nun hat ja auch Arminia Bielefeld Gott sei Dank jetzt endlich einen finanziellen Background, der sie auch sich bewegen lässt.
Ja, und das...
Wie ist das zustande gekommen? Vielleicht für alle, die sich nicht so auskennen und trotzdem sagen, ja, Arminia Bielefeld gehört zum Salz in der Bundesliga.
Ja, super. Wie kann man das verbessern? Das ist halt das Schicksal der Ostwestfalen. Die werden in anderen Regionen nicht so stark wahrgenommen, was übrigens ein großer Fehler ist. Es ist tatsächlich so gewesen, wenn man zurückschaut...
Ich muss dich leider schon wieder unterbrechen. Die Rummeniges, die beiden... Also Kalle und Michael kommen aus Ostwestfalen, meine Damen und Herren. Wer weiß das?
Ja, aber die sind erst bekannt geworden, nachdem sie dann weggegangen sind.
Aber hallo, was aus Ostwestfalen kommt, hat Qualität, wollte ich damit nur sagen.
Nein, schön, höre ich gerne.
Hermann Gerland, glaube ich auch.
Hermann Gerland, genau.
Ja.
Aus Münster.
Aber um auf Arminia Bielefeld zurückzukommen, man muss ja überlegen, und das, was Sami Arabi und sein Geschäftsführerkollege Markus Rejek da jetzt machen seit einigen Jahren, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass in diesem Verein ein Umdenken stattgefunden hat. Vor 4 Jahren stand Arminia Bielefeld nicht zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte quasi vor dem Exitus. Es gab eine Unterdeckung im Etat. Es sah ganz schlecht aus. Es war überhaupt nicht klar, ob es überhaupt für welche Liga auch immer eine Lizenz geben wird. Und dann hat man ein Bündnis mit der regionalen Wirtschaft geschaffen. Da hat Ostwestfalen einen Standortvorteil. Da gibt es gesunden Mittelstand. Da gibt es Leute, die tatsächlich in Arminia auch ein Aushängeschild für die Region sehen. Und dieses Bündnis Ostwestfalen hat eine Entschuldung herbeigeführt für den Verein.
Dann tun wir jetzt Arminia Bielefeld.
Dem Verein das Überleben gesichert.
Dann tun wir Arminia Bielefeld was Gutes. Also da ist eine Firma, da kann man gut Kaffee trinken.
Zum Beispiel, ja.
Heißt?
Ja, die Firma Melitta.
Na also, ja, das ist die Tütenfirma für alle, die nur noch Kapseln trinken, was übrigens nicht gut ist. Und dann gibt es noch Puddingfirma.
Ja, Oetker ist bekannt, also selbst über Ostwestfalen
nicht nur Pudding,
hinaus.
Wie du hier so einen knallharten Werbeblock machst.
Ja, also, das wollte ich gerade sagen.
Ich will denen helfen, ich will, dass sie auch drin bleiben, damit das Salz in der Suppe wieder gut ist. Ja, ich kriege wahrscheinlich bis an mein Lebensende Puddingtüten geschickt jetzt.
Nein, aber die haben eine Umschuldung herbeigeführt. Arminia hatte knapp, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, damals knapp 30 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Das ist für eine zweite Mannschaft mit Tendenz eher zur dritten, für eine Zweitligamannschaft mit Tendenz zur dritten Liga unfassbar viel. Man hat innerhalb eines halben Jahres diese Umschuldung herbeigeführt, das Stadion würde zurückerworben und so kann Arminia Bielefeld zumindest jetzt erstmal planen. Mhm. Und die Quintessenz ist, dass der Verein das halt nicht in Spieler steckt und sagt, so, jetzt sind wir einigermaßen frisch wieder, jetzt können wir uns den holen und den holen und den holen. Dann sagst du, okay, mit denen steigen wir vielleicht auf und dann steigst du wieder ab, dann kannst du sie nicht mehr bezahlen, dann wächst der Schuldenberg sofort an, sondern das wird investiert in verschiedene Bereiche, und in Nachhaltigkeit etc.
Und bei Frag nach bei HSV und Co., so leicht ist das nicht, wieder hochzukommen, ja, genau, dann aus der zweiten Liga. Und dann hängst du erstmal in diesem Schlamassel. Also es ist wichtiger, tatsächlich die Klasse zu halten.
Aber vielleicht nochmal, um auf das Bündnis zurückzukommen. Es war eine Vergangenheitsbewältigung. Das sind ostwestfälische Unternehmen, die dann am Ende den Verein, und da ging es auch um den Standort Ostwestfalen auch zu stärken. Und dazu gehört nun mal der ortsansässige Fußballverein. Und es dient nicht, wie jetzt, wenn man denkt, weil der Umsatz an Pizzen oder Pudding steigt, dass wir dadurch die drei Top-Stürmer kaufen. Ja. Es wird kein Geld in die Profimannschaft gesteckt. Ist bis dato nicht. Und das ist auch nicht die Intention dieses Bündnisses. Mhm. Weil ich musste scherzen, als der Sebastian Schinzelotz hier gesessen hat. Und ich schätze ihn wirklich gerne als Kollege, aber gesagt hat, die haben auch das Bündnis, dann kommt es immer so rüber. Die können jetzt auch das. Das ist definitiv nicht die Intention dieses Bündnisses und wird es auch in Zukunft nicht sein.
Und ich glaube tatsächlich, was man noch mal begreifen muss, wenn man so von außen auf Arminia und Bielefeld guckt, ich bin seit 82 Jahren Fan dieses Vereins und ich habe 30 Jahre lang nur erlebt, dass um jede Mark umgedreht...
Seit 82 Jahren, du siehst gar nicht so aus.
Der Jahrgang, natürlich. Ach so. Pass auf, also, seit 1982... Okay. Ich habe mich gut gehalten. Ja. Auf jeden Fall, tatsächlich gab es immer Schwierigkeiten. 88 gab es einen Vergleich, da mussten alle Mitglieder noch mal ran. 95, 96 große Schwierigkeiten. Mhm. Dann diese Haupttribüne gebaut und goldene Wasserhähne eingebaut und auch wieder große Schulden. Und ist ja auch für den Arminia-Fan ein völlig neues Erlebnis, mal nicht ständig Angst haben zu müssen, dass dieser Verein das nächsten Tag nicht mehr existiert. Insofern, glaube ich, war das für alle Anhänger jetzt erstmal wahnsinnig erleichternd, dass sie sich da zusammengetan hat. Und ich glaube, davon verkauft dann Schüko kein Fenster mehr oder verkauft gar keine Pizza mehr.
Ja. Auf der anderen Seite bist du seit 10 Jahren, was ja viele Leute auch jenseits von Ostwestfalen gar nicht so mitbekommen haben, seit 10 Jahren bei Arminia Bielefeld in dieser Position. Und ihr habt es immer wieder geschafft, von der dritten bis rauf in die Bundesliga. Das war so die Klammer in deinen 10 Jahren. Wie willst du es jetzt hinkriegen? Musst du im Winter nochmal zulegen und sagen, also Leute, das funktioniert da vorne irgendwie nicht, hinten stehen wir gut, wir müssen Tore schießen und ich muss nochmal Personal holen. Hast du die Möglichkeiten? Willst du das machen?
Ja, also wir schließen es nicht aus.
Okay.
Die wirtschaftlichen Möglichkeiten sind so und wir sind da so aufgestellt, dass wenn es die Möglichkeit gibt, auf der einen oder anderen Position noch etwas zu machen, dass die Möglichkeit durchaus gegeben ist. Aber genau das ist eben das Entscheidende. Seit 10 Jahren, wir haben den einen oder anderen, der schon mal dabei war. Und wir haben letztes Jahr feuchtfröhlich den Klassenerhalt gefeiert, davor den Aufstieg. Ich habe das eben erzählt, vor 10 Jahren haben wir halt so gefeiert, wenn wir überhaupt die Lizenzunterlagen erhalten haben. Ja, so, und in so eine Situation wollen wir als Verein nicht mehr kommen. Und es geht einfach darum, wenn du als Verein wie Arminia Bielefeld, wir sehen es jetzt noch in Augsburg nach 10 Jahren Bundesliga, dass sie trotzdem im unteren Tabellendrittel sind. Mhm. Du kannst es nicht zu 100% ausschließen. Wir werden nicht so einen Kader zusammenstellen. Und wenn es dir passiert, dann gibt es auch mahnende Beispiele, die dann wieder Aufzug Keller gedrückt haben und nach einem Jahr so, und darum geht es. Es geht um eine gewisse Stabilität und darauf achten wir und werden jetzt sicherlich nicht im Winter dann ein totales Risiko geben, weil wir werden nicht Spieler beim FC Bayern rauskaufen.
Nein, aber wie viel Risiko
geht es? Ja, wirtschaftliches Risiko werden wir gar nicht gehen,
okay.
Sondern werden versuchen, gegebenenfalls das ein oder andere Ausleihgeschäft, sicherlich nochmal versuchen, an der einen oder anderen Stelle den Kader zu verstärken, weil man dann vielleicht auch sieht, auf der einen oder anderen Position, eben der ein oder andere junge Spieler braucht dann eben doch noch ein bisschen länger als jetzt nur die Hinrunde, um die Bundesliga zu adaptieren.
Aber beim Haaland-Poker seid ihr raus, ne?
Das ist fast unseriös,
ja, die Frage zu stellen. Ich würde jetzt mal die Kirche im Dorf lassen.
Jetzt sehr gut. Wir müssen uns, wie viele Kirchen gibt es denn in Bielefeld?
Ich habe jetzt hier 2 Eier, ich gebe auch gerne 4 für den guten Zweck. So. Ja. Nein, aber sicherlich drückt da der Schuh. Wir werden so einen Spieler nicht bekommen, aber wir werden sicherlich im Offensivbereich versuchen, ja, dass wir ja da...
Vielleicht hat er noch einen Offensivbereich, Bruder. Offensivbereich ist nochmal ein gutes Stichwort. Fabian Klos, eine deiner ersten Verpflichtungen, da läuft der Vertrag im Sommer aus. Stellt euch da nochmal vor, dass ihr nochmal zusammenkommt oder geht er in die Jugendabteilung oder bleibt er bei euch erhalten als Spieler?
Ja, das muss man mal sehen. Also das war ja vor der Saison auch so, dass der Vertrag... Das ist
jetzt 34, ne?
Ja, ja. Dass der Vertrag ausgelaufen ist. Das ist, wie von dir richtig gesagt, das war, um genau zu sagen, der zweite Spieler, den ich damals in Bielefeld verpflichtet habe. Wir haben mittlerweile so ein Verhältnis, dass wir uns sicherlich am Ende der Saison zusammensetzen und da mal überlegen, was die Zukunft bringt. Aber er steht sicherlich auch für Arminia für die letzten Jahre und mal schauen, wo er sich perspektivisch sieht.
Er hat ja eine Riesenchance im Spiel gegen die Bayern. Er hat beinahe einen Kopfballer reingedrückt. Ist er knapp daneben gerutscht. Ne?
Aber ja, das ist dann eben, sind dann eben diese Momente. Wer weiß, ob die noch ein bisschen unruhiger geworden wären, wenn du da mal eben 1-0 in Führung gehst.
Natürlich, dann hättest du 5 gekriegt vielleicht. Ja, kann sein. Weil sie dann sauer sind. Ne? Aber Dieter, gibt es eine Möglichkeit, so aus deinem Erfahrungsschatz heraus mit Hertha, Stuttgart und Wolfsburg, was man Arminia Bielefeld raten kann, außer mit deinen neuen Firmen zu kontaktieren, um junge Leute zu holen?
Er hat es ja vollkommen richtig gesagt, sich auf die Stärken zu besinnen, die sie stark gemacht haben. Eben nicht plötzlich Fußball spielen zu wollen und die anderen Tugenden zu vergessen, das ist genau der Weg. Und es ist ja so, wenn man viele unentschieden Spiele hat, das ist ja spitz auf Knopf. Ich habe natürlich euer Spiel gegen Hoffenheim gesehen. Das sind so Spiele, gegen euch ist es nicht einfach, Fußball zu spielen. Und so gesehen, diesen Weg weiter zu behalten und vielleicht gelingt irgendeiner, wie heißt der Koreaner, den ihr letztes Jahr habt, der fehlt euch natürlich auch.
Klar, Rizzo-Dor.
Das war ein unheimlich effektiver Spieler, der neue Situationen
kreieren konnte. Gut,
vielleicht findet man so einen noch, aber einfach die DNA, von der man immer spricht, die muss man beibehalten. Und das wird ja richtig gemacht.
Also, dass sie was machen müssen, oder ihr was machen müsst, das macht der Blick auf die Tabelle deutlich. Denn sie haben am 13. Spieltag alle, die vor euch standen, gegen euch gespielt im Prinzip. Ja? Und dann hat auch noch Köln gepunktet und die werden ja bald deutscher Meister, habe ich gehört. Aber auf jeden Fall Augsburg, wenn man sich das anschaut, das ist schon erstaunlich. Die haben ja nach dem Sieg gegen die Bayern tatsächlich auch gepunktet, was normalerweise nicht passiert. Normalerweise sind die Mannschaften dann erstmal so euphorisch, dass sie verlieren. Hier letzte Minute, letzte Sekunde im Prinzip. Gregoritsch mit dem Tor, auch wieder gegen euch.
Ja, es sind zwei Faktoren. Das eine ist, wie von dir gerade gesagt, wir haben ein großes Problem momentan, unsere Heimspiele vor allem zu gewinnen. Die Anzahl an Punkte, die wir auswärts geholt haben, ist völlig, völlig in Ordnung. Mhm. Und wenn wir über die Bochumer oder die Kölner reden und schaut da auf die Heimtabelle, die Kölner hatten letztes Jahr ohne Zuschauer extreme Probleme zu Hause. Was die beiden Mannschaften zu Hause holen, da müssen wir definitiv besser werden. Und an diesem Spruch, wir schauen immer nur auf uns. Das kann ich nicht immer so ganz teilen, weil am Ende, wenn du unten drin stehst, wir müssen auch fairerweise sagen, wir haben es letztes Jahr sehr, sehr gut gemacht, aber wenn das nicht, was dann in Bremen passiert ist in diesen letzten Spielen, dann hätten wir es vermutlich auch nicht geschafft. Also bist du natürlich immer und schaust immer auf die Konkurrenz. Und gestern beim Reinkommen im Stadion, Stefan kennt es genau, unten gibt es genug Bildschirme, da ist der eine oder andere schon ganz blass geworden, als dann die ganzen Tore für die Mannschaften passiert ist, natürlich.
Also ich finde, das war ein Tor für Arminia, weil es ist ja nicht nur Augsburg unten drin, sondern auch die Hertha. Okay. Und statt 3 Punkten wurden nur 2 vergeben. Und wenn ich sehe, wie die Hertha verteidigt bei dem Tor, in der 97. bei 1-0 Führung mit, ich glaube, 5 Mann hinterm Ball, das ist ja ein halbes Eigentor. Also ich bin mal gespannt, ob die so selbstverständlich und so bald da unten rauskommen.
Und der VfB Stuttgart, bei dem habt ihr gewonnen, haben aber auch wieder gepunktet, nachdem sie 3-mal verloren haben. Das können wir uns auch noch mal kurz angucken. Also der VfB mit dem ersten Sieg nach 3 verlorenen Spielen. Sosa hat den da kurz mal oben reingeschweißt. Stefan, wenn man das sieht, muss einem dann Angst und Bange werden als Bielefelder, weil eben solche Leute da auch nicht im Team sind wie Sosa?
Also der Spieltag gestern lief logischerweise nicht optimal für die Bielefelder, aber wir haben noch viel. Also ne, es gibt noch viel zu bespielen. Die nächsten 3 Spiele, ich habe sie ja aufgezählt, sind natürlich enorm wichtig, um da zu punkten. Und das müsst ihr auch, das wisst ihr selber. Und sie müssen den Kontakt halten. Sie müssen bis zum Ende den Kontakt halten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wieder zurückkommen, zu den alten Stärken, die euch ausgezeichnet haben. Und wenn das alles passiert, ja, dann wäre ich da eigentlich optimistisch und auch guter Dinge. Und das müsst ihr auch verkörpern und auch ausstrahlen. Das ist ganz wichtig.
Ja, wir sind uns ja dieser Situation bewusst. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir einer dieser ersten Spiele, Freiburg zu Hause 0-0, was wir eben schon erwähnt haben, dann hättest du vielleicht den einen oder anderen Punkt mehr. Aber uns ist das doch klar. Das heißt, wenn du um den Klassenerhalt spielst, dass du auch Phasen der Saison auf diesen Plätzen stehst. Entscheidend muss es sein, dass es genauso läuft wie am Ende, dass du in diesem richtigen Moment eben von diesen Plätzen runterkommst. Und da ist es ganz normal, dass wir mal 6, 7, 8 Spieltage auch auf einem Abstiegsplatz stehen. Und das ist, wie du es richtig gesagt hast, das ist allen Verantwortlichen, ob es die Gremien sind, ob es die Geschäftsführung ist, ist allen bewusst. Und da werden wir nicht die Nerven verlieren.
Hauptsache behaltet ihr die Nerven. Und jemand, der sowieso Nerven wie Drahtseile hat, der gehört ja dem VfL Bochum. Nämlich Kollege Pantovic, ja, der muss immer viel Abstand haben zum Tor, um das Gleiche zu treffen. Das besprechen wir gleich, dass Pantovic, der VfL im Moment ganz oben sind und ganz fröhlich, dass sie so punkten. Und wir reden natürlich über die Jahreshauptversammlung des FC Bayern und warum das keine Familie mehr ist und es wieder eine werden soll. Und wir werden natürlich gleich noch mit Arminia Bielefeld das abschließen. Wie schaffen Sie es? Die Strategie des Klassenerhalts wird uns gleich nochmal deutlich erklärt. Und Sie können auch noch was gewinnen, nämlich 100.000 Euro, wenn Sie sich jetzt anstrengen. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Hilton am Münchner Flughafen mit Hai von Adel und Ben und der Shuttle-Version sind wir wieder da in unserem Doppelpass, nämlich dem Stahlwerk-Doppelpass. Und wir hatten ja darüber geredet, da sind die beiden Aufsteiger vor 2 Jahren losgezogen und jetzt ist der eine Aufsteiger, nämlich der VfL Bochum, so ein bisschen entfernt von Arminia Bielefeld. Liegt das an dem hier? Kann man sich kaum vorstellen. Ein Tor aus, glaube 45 Metern. Von Pantovic. Erst der Fehler und dann das. Stefan, muss man machen das Tor, ne? Als Profi, oder?
Ja, als Bundesligaspieler würde ich das schon erwarten, ja. Leeres Tor, weil wir so vorgespielt schon. Doch, sollte man machen. Mhm.
Trotzdem sah es natürlich spektakulär aus. Dank dieses Abwehrfehlers hier, ne?
Ja, keine Ahnung, was der Torwart da wollte, aber... Das ist ein anderes Thema.
Ja, der wollte den Ball zurückgespielt haben.
Da, wo er stand.
Ja, genau. Super. Ja. Ist nicht neuer, ne? Aber auf jeden Fall hat Flecken gedacht, den kriege ich noch. Und am 11. Spieltag hat der Pantovic das schon mal gemacht, nämlich beim 2-0 gegen Hoffenheim.
Richtig.
Dieter Hoeneß wird sich daran erinnern. Da hat der Sohn Mann Sebastian auch ein bisschen komisch geguckt, ne?
Ja, wobei, die haben alles nach vorne geworfen. Da ist der Torwart ja gar nicht im Tor gewesen.
Also der war auf jeden Fall schwieriger zu machen.
Der war schwieriger zu machen, absolut.
Auch weiter weg?
Ja, auch der Winkel. Also der war schon schwieriger. Mhm.
Ja, 108 Meter insgesamt. Also da seid ihr vorgewarnt beim Spiel gegen Bochum. Wenn Pantovic kurz vor der Mittellinie den Ball hat, kann es sein, dass es ein Tor gibt.
Ich weise unsere Spieler noch mal darauf hin, ja.
Das wäre gut.
Ja. Ich gehe mal davon aus, dass ihr immer ein Torwart dann im Tor auch habt. Dann wird das nämlich nicht passieren.
Ja, das stimmt. Aber jetzt ernsthaft. Auch Transfermarkt.de sagt, der Kader von Bochum ist nicht so viel wert, was immer das komische Begriff eigentlich bei Menschen, aber egal, nicht so viel wert wie euer. Hat das Auswirkungen, dass ihr sagt, ja, wir sind eben... Leider finanziell besser, aber punktemäßig schlechter. Also was muss passieren? Ihr müsst diese 3 Spiele, wie Stefan schon gesagt hat, gewinnen. Was ist, wenn nicht?
Ja, so habe ich es nicht gesagt. Ich habe gesagt, ihr müsst dort punkten.
Korrekt.
Okay, also mindestens unentschieden spielen.
Wir nicht 9 Punkte aus den 3 Spielen, das habe ich nicht gesagt.
Aber wäre gut.
Du weißt, was ich meine.
Ja. Absolut, ja. Nein, klar, wir wollen da punkten. Und was machen die Bochumer besser? Die haben von den 16 Punkten 13 zu Hause geholt. Ja. Das ist momentan unser großes Handicap und... Wir haben es letztes Jahr auch gesagt, Stefan hat es richtig gesagt, wir müssen uns auf das besinnen. Das haben wir auch gesagt, du musst deine Heimspiele gewinnen. Und bestenfalls, das hatten wir letztes Jahr nicht, in einer Art Pokalspielmentalität, weil du in den meisten Fällen ja natürlich auch der Underdog bist, mit deinem Publikum zu Hause eben da die Punkte holst. Und da sind wir momentan sicherlich im Vergleich zu den Bochumern, hinken wir da deutlich hinterher. Und das wird in der Zukunft sicherlich sein. Und die nächsten beiden Heimspiele sind jetzt Köln und Bochum. Und da müssen wir sicherlich in die Punkte kommen.
Okay, hat auch ja gezeigt. In Schlagdistanz bleiben, weil ich meine, es hat ja tatsächlich einen sehr großen personellen Umbruch gegeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mannschaft auch etwas homogener, etwas besser spielt in der Rückrunde, die ist ja jetzt nicht so klein. Aber dazu muss man halt natürlich den Abstand wahren, in Schlagdistanz bleiben.
Und man sollte sich das Beispiel Union Berlin nehmen. Die tauschen ja auch immer die Hälfte der Mannschaft aus oder sogar noch mehr. Und haben bislang immer großen Erfolg damit gehabt. Dauert eben ein bisschen, aber vielleicht kriegt er auch noch die Kurve. Holger, wenn nicht in den drei Spielen ordentlich gepunktet wird, wie Stefan das will, was macht der junge Mann dann da mit seinem Trainer?
Also sagen wir es mal so, er hat ja eben gesagt, er hat bei Uwe Neuhaus sehr, sehr genau hingeschaut und irgendwann das Gefühl gehabt, dass es nicht mehr funktioniert. Ich denke, dass man bei Frank Kramer auf jeden Fall genauso gut hinschauen muss. Also Stand jetzt sehe ich die Handlungsnot noch nicht. Wie gesagt, die letzten drei Spiele hat die Kurve so ein bisschen nach oben gezeigt. Aber ich glaube, dass man auch nicht sagen kann, wir gehen jetzt notfalls mit ihm in die zweite Liga. Also so schlecht ist die Mannschaft nicht. Also wenn es irgendwann an den Punkt kommt, dass man denkt, mit dieser Patrone könnte man noch was auslösen, dann muss man darüber sicher auch nachdenken. Also würdet Stand jetzt ist es sicher gut, dass er ihm so den Rücken stärkt. Aber
ja. Würdet ihr mit Frank Kramer in die zweite Liga gehen?
Da möchte ich mal kurz was dazu sagen. Ja. Also das geht doch gar nicht darum, also die Freiburger haben es eigentlich immer großartig gemacht. Die haben eine Überzeugung gehabt, der Trainer macht gute Arbeit. Mhm. Wir wissen ganz genau, dass wir uns immer zwischen den Welten bewegen, zumindest lange Zeit. Und dann hat man eben eine Philosophie durchgezogen und wo sie heute stehen, sieht man.
Auch mit Streich mehrmals auch
mit in der zweiten Liga. Auch mit Streich und da muss ich ganz klar sagen, man kann das nicht immer am Tabellenstand festmachen, ob man von einem Trainer, von der Arbeit des Trainers überzeugt ist oder nicht. Und da, wie gesagt, das ist eine ganz andere Frage. Es geht nicht, ob man dieses Spiel gewinnt oder dieses Spiel gewinnt, sondern ob man überzeugt ist, ob der Trainer eine Idee hat, diesen Verein nach vorne zu bringen. Und das ist der entscheidende Punkt. Und zur Not vielleicht sogar mit dem Trainer in die zweite Liga zu gehen, um dann den direkten Wiederaufstieg zu schaffen.
Also was ich meinte, dass
die Philosophie
schaut,
ob
die Überzeugung
ist
die noch da ist, dass er die Klasse halten kann.
Das so, ist, glaube ich, die Überzeugung. Aber wenn wir tatsächlich von einer Patrone reden, die man noch abfeuern will, vielleicht kommen wir ja irgendwann nach all den Jahren, in denen man schon gesehen hat, dass wahnsinnig viele Trainerentlassungen, Neuverpflichtungen echt auch gar nichts bringen, weil sie einfach nur gegen die Kontinuität
sind. Kriegsberichterstattung, ja?
Patronen ja, wäre tatsächlich wir hier nicht ab. Schön, wenn wir diese Patrone nicht abfeuern würden, ganz pazifistisch, ja. Weil tatsächlich auch für einen Verein wie Arminia Bielefeld ist einfach kein ungenügend im Zeugnis ist, wenn du absteigst. Und das gehört zur Normalität.
Jetzt
schön wäre es, also wenn es nicht so wäre. Nur tatsächlich ist für mich halt der Punkt, ich glaube, dass Arminia, wie jeder andere Verein, der da unten steht, andere Kriterien haben muss, ja. Ob ein Trainer rauskommt.
Jetzt haben wir alle was dazu gesagt. Was sagt der Chef?
Viele Fachleute dabei sind. Nein, aber ich...
Es ist doch alles gesagt.
Nein, aber darum geht es ja. Und ich wollte das einfach nur sagen. Letztes Jahr, es gab ja viel Widerstand und viel Unverständnis. Und wir haben es ja trotzdem aus Überzeugung gemacht, weil am Ende sind wir bei diesem Club angestellt und wir machen alles, weil wir diesen Club nach vorne bringen müssen. Und man darf nicht vergessen, wir haben damals auch, und das war ja nicht irgendwie erfunden, um irgendwas zu rechtfertigen, wir haben gesagt, wir wollen Spieler entwickeln. Wir wollen junge Spieler entwickeln. Das ist unsere Philosophie. Und wie du richtig gesagt hast, der Trainer muss den Verein und die Philosophie
und
muss
der Trainer Club passt zu der Philosophie.
Und wir haben gesagt, wir hätten es im Sommer gemacht.
Und der Trainer
wir hätten im Sommer gewechselt, egal ob wir mit Uwe Neuhaus die Klasse gehalten hätten oder nicht. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Holen wir diesen Feuerwehrmann, der uns in diesen letzten Spielen vielleicht noch die Möglichkeit gibt, die Liga zu erhalten? Oder wechseln wir jetzt schon zu Frank Kramer? Und wir haben es gemacht aus einer Überzeugung heraus, weil wir gesagt haben, mit diesem Trainer wollen wir à la Freiburg diesen Weg gehen. Und deswegen stellt sich die Frage in der Form auch nicht. So wie der Frank mit der Mannschaft arbeitet, werden wir jetzt nicht den Daumen senken, holen wir natürlich, du hast recht, wir wollen 9, aber wir müssen punkten. Aber es kann auch sein, dass wenn wir deutlich weniger Punkte holen oder 7 oder 6 Punkte, davon machen wir es nicht abhängig. Okay. Wir haben letztes Mal einfach da den Glauben verloren, deswegen haben wir letztes Mal gewechselt.
Lieber Frank Kramer, ich kann nur sagen, das ist doch ein schönes Weihnachtsgeschenk, oder? Jenseits von Weihnachten, auch noch Trainer von Arminia Bielefeld. Egal was passiert, hat er hier gesagt. Die Philosophie muss stimmen und die Philosophie stimmt. Apropos Philosophie, ja, jetzt muss ich ja die Kurve kriegen irgendwie. Die Bayern haben ja schon lange eine Philosophie, die heißt Mir sei mir. Aber die Familie ist so ein bisschen ins Schwanken gekommen und sie sind nicht mehr alle so gemeinschaftlich unterwegs, wie das vorher so den Anschein hatte. Die Jahreshauptversammlung hat das deutlich gezeigt. Harmonisches Familientreffen geht anders. Und das muss man sich fragen, geht das noch zu kitten? So schaut's aus, Norman Solliter.
So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Und damit beschließe ich die Jahreshauptversammlung um 24:15 Uhr.
Zugegeben, die Stimmung war schon ausgelassener beim FC Bayern. Und Uli Hoeneß sprach später von der schlimmsten Veranstaltung, die er je erlebt hat. Ja, das Gedächtnis spielt einem manchmal einen Streich. Stimmungskiller gab's nämlich früher auch schon.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
So schaut's aus. So ändern sich die Zeiten. Früher war es die Stimmung im Stadion, heute trübt ein Sponsorenvertrag mit Katar das Verhältnis zwischen Mitgliedern und Club. Sie wissen schon, die kleine reiche Autokratie am Golf, wo Menschenrechte nicht ganz so groß geschrieben werden. Und deshalb wünscht sich ein Teil der Mitglieder,
dass Sponsoringverträge mit Qatar Airways oder anderen mehrheitlich im Eigentum des Emirats Katar stehenden Unternehmen zum nächstmöglichen Zeitpunkt auslaufen gelassen werden und nicht verlängert oder neu abgeschlossen werden.
So schaut's aus. Warum kam jetzt eigentlich diese Schärfe rein auf der Jahreshauptversammlung? Herbert Hainer hat doch alles versucht.
Wenn ich mich so umschaue, dann sehe ich eine FC Bayern-Familie in Rot und Weiß. Und wir haben auch die besten Fans der Welt. Ihr seid die wahren Champions des FC Bayern München.
Das mag schon sein, aber die Champions des FCB haben in den letzten 25 Jahren auch echte Fußball-Champions als Präsidenten erlebt. Und ganz ehrlich, Herbert Hainer, Dieter Meier und Jan-Christian Dresen haben das Einfühlungsvermögen und die natürliche Strahlkraft von Finanzbeamten.
Und ich weiß schon, dass ich heute nicht der Liebling des Abends werde.
So schaut's aus. Bayern hat natürlich immer noch charismatische Führungs- und Identifikationsfiguren. Sie müssen nur ein bisschen offensiver auftreten. Olli, auf geht's! So wie früher!
Eier, wir brauchen Eier!
Jawohl! Nicht länger rumeiern, nicht monatelang auf Tauchstation bleiben. Klartext!
So kennt ihr mich.
Haben wir ihm aber vielleicht einfach nicht genau genug zugehört? Was ist jetzt mit künftigen Sponsoren?
Bei der Wahl unserer Partner spielen soziale, wirtschaftliche und auch umweltbezogene Nachhaltigkeitskriterien eine ganz zentrale Rolle in der Zukunft.
Vielleicht hätte man sich die ganze Aufregung sparen können, denn wenn das stimmt, wenn soziale Kriterien in Zukunft bei Verträgen mit Bayern eine Rolle spielen, dann wäre Katar raus. Basta! So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Also mal unabhängig davon, wie man zu den Verträgen mit Katar steht. Diese Situation mit der Jahreshauptversammlung, Stefan, was ist mit Oliver Kahn passiert, dass er überhaupt abtaucht? Ist er überfordert? Was ist passiert?
Ja. Also er redet im Anzug ein bisschen anders als im Trainingsanzug. Das muss man schon sagen. Ist natürlich auch in einer ganz wichtigen und entscheidenden Rolle jetzt. Und da braucht es eher ein bisschen Zurückhaltung und Geduld, denke ich mal. Es ist keine einfache Situation für den FC Bayern, bezogen auf Katar, ganz klar. Aber irgendwie ist die Situation auch relativ einfach, denn der Vertrag läuft 23 aus mit Katar Airways. Und die Mitglieder verlangen einfach eine klare Antwort, ob der Vertrag verlängert wird, weil darum geht es. Läuft aus. Ja. Und ich glaube, dass sie jetzt mittlerweile auch in der Kommunikation so weit sind, dass es zeitnah auch ein öffentliches Statement geben wird.
Also es wird ja ein Gespräch geben zwischen denen, die gesagt haben.
Ja, muss
haben,
es ja, weil du kannst ja nicht ausblenden. Also genau. Du musst da schon zuhören und das nicht ignorieren. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Und sich dann intensiv damit beschäftigen. Aber das werden die Verantwortlichen machen, des FC Bayern München. Und nochmal, dann wird es auch zeitnah ein Statement geben.
Aber es ist doch, diese ganze Veranstaltung ist doch eine Stilfrage gewesen. Warum haben die Bayern-Bosse, sage ich jetzt mal so ganz lässig, das so falsch eingeschätzt?
Das tun sie ja schon seit langer Zeit. Dieses Thema Katar schwelt ja seit Jahren, ist ein großes Thema bei den Mitgliedern und bei den Anhängern. Und ich habe mich gefragt, mit welcher Erwartungshaltung die Vereinsoberen und Cluboberen da reingegangen sind, dass alle sagen, ja, wenn ihr darüber nicht reden wollt, dann lassen wir das lieber. Also das war ja gerade in den letzten Wochen mit diesem vom Gericht abgelehnten Antrag klar, dass das aufeinander clashen würde. Ja. Und ich muss tatsächlich sagen, dass mir in dieser Rolle Oliver Kahn noch nicht mal am miserabelsten gefallen hat, sondern es war tatsächlich Herbert Hainer, der quasi diese ganze Veranstaltung geleitet hat wie so ein CEO, als ob er noch bei Adidas wäre, hat dann quasi per Ordre de Mufti verkündet, jetzt ist die Veranstaltung zu Ende, hat vorher auch tatsächlich einen fairen Dialog angemahnt, wo man sich tatsächlich vorher verweigert hat über Wochen, zu Gesprächsrunden nicht hingegangen ist und so weiter. Also von daher war das ein absolut desaströses Krisenmanagement, von dem ich mich frage, ob die keine Berater haben, die ihnen vorher sagen, Jungs, das könnte heiß werden.
Gut, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, der Zwischenruf, der da deutlich zu hören war, euch sind die Menschenrechte doch scheißegal. Ich meine, da könnte man in jeder Bundestagsdebatte das einrufen. Also das ist ja...
Ja, schon, aber
die deutsche Regierung hat bislang zumindest auch solche Verträge gemacht. Naja,
aber ich glaube, man muss schon nochmal den Punkt sagen, das war ja keine Fanclub-Versammlung, da standen keine Bierkrüge auf dem Tisch, sondern das war tatsächlich eine Mitgliederversammlung, das beschlussfassende Gremium des Vereins. Und dann kommen die Vereinsoberen und die Cluboberen hin und sagen, wir wollen über entscheidende Themen, die euch angehen, nicht reden. Wir wollen da nicht drüber reden, wir behandeln euch von oben herab, wir sind herablassend, arrogant, selbstgefällig und das müsst ihr schlucken, weil wir sind der große FC Bayern. Das konnte nicht funktionieren.
Also hat man sich doch diese Nummer selber eingebrockt, indem man eben ja mit dieser Oberlehrerattitüde da rangegangen ist.
Ja,
man
natürlich. Hätte doch freundlicher sein können. Wir haben völlig unterschätzt, dass wir uns ja tatsächlich, und das nicht erst seit gestern, in, das ist ein großes Wort, vielleicht in einer Art Zeitenwende befinden. Das heißt, dass bestimmte Themen eine große Rolle einnehmen, auch bei Fußballvereinen. Das ist das Thema Nachhaltigkeit, das ist das Thema soziales Engagement, das ist das Thema Political Correctness, nennen wir mal so, von Sponsorenverträgen. Das schwelt lange, ist genau wie Philipp gesagt hat, und es geht jetzt auch gar nicht mal nur um diesen Antrag, wo der FC Bayern sich da ja auch hinter dieser formaljuristischen Einschätzung verschätzt, was er möglicherweise tatsächlich auch so, wenn man es juristisch betrachtet, richtig ist. Es geht einfach um den Dialog, es geht darüber zu sprechen. Und es gab dann ja auch noch weitere Ungeschicklichkeiten, zum Beispiel, dass dieser Antrag die Wahrung der Menschenrechte aufgenommen wird, dass dagegen dann auch das Präsidium stimmt. Das ist eine Instinktlosigkeit und es ist auch eine Milchmädchenrechnung, wenn man jetzt sagt, ja gut, wir haben hier das Ding zu leiten, wir haben darauf zu achten, dass wir hochdotierte Sponsorenverträge kriegen, denn auch bei den potenziellen Sponsoren tut sich ja was. Das heißt, es gibt ja mehrere Firmen, potenzielle Firmen, die auch sagen, uns passt das auch nicht mit diesem Katar-Engagement in einen Topf geworfen.
Aber auf der anderen Seite musst du auch, oder muss man ja auch die Seite verstehen, dass man sagt, ich brauche Geld, ich will ja schließlich konkurrenzfähig bleiben, also muss ich als Manager so handeln.
Ja, zunächst einmal ist klar, dass ein Verein gesellschaftspolitische Verantwortung hat, aber natürlich auch eine wirtschaftliche.
Ja, das meine ich ja.
Darüber muss man sich im Klaren sein. Und genau in diesem Spagat befindet sich doch jeder. Im Übrigen, wenn, sage ich mal, man muss ja ganz klar sagen, VW hat 17% von VW gehört Katar. Also diese weltweiten Verflechtungen mit Ländern, die möglicherweise gegen Menschenrechte verstoßen.
Der Chinese kommt übrigens auch ständig um die Ecke.
Wir würden, was meinen Sie, wenn wir keine Autos nach China verkaufen würden, wie viele Arbeitslose wir in Deutschland hätten? Also man muss das schon ein bisschen runterfahren und eben auch, nur eines ist klar, Bayern München hat das nicht clever gemacht. Das muss man wirklich sagen. Man hätte die Leute vorher einladen müssen und, sage ich mal, einen runden Tisch machen müssen und dieses Thema diskutieren.
Aber das ist
das große Problem, ein ganz kleiner Moment, das große Problem ist, ich habe ja auch ein paar Mitgliederversammlungen mitgemacht. Wir haben bei Hertha 2 im Jahr gehabt und das war ein enormer Aufwand. Ich kann eines sagen, dass natürlich so eine Mitgliederversammlung, die sehr, sehr emotional ist, wo man dann natürlich auch sehr schnell zur Polemik neigt, nicht geeignet ist, um so ein sehr komplexes Thema vernünftig zu behandeln. Und da muss ich ganz klar sagen, das hätte man vorher abholen müssen. Mhm. Und natürlich auch sind da ein paar Dinge passiert. Auch das war einfach ungeschickt, dann am Schluss abzuwürgen. Also da sind ein paar Dinge passiert, da sind sie wirklich nicht besonders gut vorbereitet
gewesen. Ganz allgemein prallen da jetzt zwei Dinge aufeinander. Das eine ist das, was Olli gesagt hat, dass man diese Sponsoren mehr hinterfragt. Und das andere ist, ich habe mal mit einem Funktionär gesprochen, ausdrücklich nicht vom FC Bayern. Ich sage jetzt mal nicht, von wo er war, weil es ein Hintergrundgespräch war, aber der sagte, ein bisschen überspitzt, was dürfen wir denn noch? Wir dürfen kein Geld nehmen aus Katar, wir dürfen kein Geld nehmen aus China, wir dürfen kein Geld nehmen aus Russland. Da kommt aber das Geld her. So, ich bin der Meinung, man muss versuchen, es zu lösen, ohne Geld aus Katar oder Saudi-Arabien zu bekommen, aber man muss in den Dialog gehen mit den Fans und man muss vielleicht gemeinsam irgendwie rausfinden, was muss ein Verein, wie weit muss er gehen und wie weit darf er gehen. Und das ist,
das ist ja das Spagat.
Genau, das ist der Punkt, den
aber wo Bayern muss ich vielleicht nochmal kurz einhaken. Also eines ist klar, es geht nicht nur um das Formaljuristische, sondern man muss sich schon drüber im Klaren sein, wie weit kann eine Mitgliederversammlung darüber entscheiden, ob ein Verein einen Vertrag abschließt oder möglicherweise mit einem Spieler abschließt oder wie auch immer. Das ist ja schon eben eine Frage, also dass dieser Antrag nicht gestattet wurde, das ist völlig in Ordnung.
Aber auf der anderen Seite?
Ganz klein. Aber, weil da, so weit kann es ja nicht gehen, dass in der Mitgliederversammlung darüber entschieden wird, welche Spieler geholt werden, mit welchen Sponsoren man Verträge abschließt. Und trotzdem muss man in den Dialog gehen. Aber wie gesagt, das ist genau der Spagat, in dem wir uns im Moment befinden. Und das diesen Part hat...
Aber wenn es, es um die Werte geht, die der Verein vertritt,
ja.
Also da hat ja auch die Mitgliederversammlung lange gebraucht, um zum Beispiel Kurt Landauer entsprechend zu würdigen. Wenn es um die Werte geht, ist es dann nicht wichtig, dass die Mitglieder da auch ein Wort mitreden dürfen und müssen?
Reden auf jeden Fall. Und ich sage es nochmal, die Diskussion ist doch vollkommen in Ordnung. Mhm. Und die ist ja nicht neu. Und gerade deshalb hätte man das vorher abholen müssen, eben sich mit den Leuten an den Tisch zu setzen. Genau. Und einerseits muss man natürlich auch sagen, im Moment, und das ist, hat natürlich auch vielleicht mit der Situation zu tun gehabt, die Bayern haben fantastische Zahlen präsentiert.
Selbst haben, zu Corona.
Das Stadion ist bezahlt, das Nachwuchsleistungszentrum, das 100 Millionen ist bezahlt. Die haben in Corona-Zeiten trotzdem noch einen Plus gemacht. Ich glaube, das hat sie auch geschockt, dass das überhaupt nicht wahrgenommen worden ist in diesem Zusammenhang. Und deswegen haben sie vielleicht auch
überreagiert. Weil eben die Fans auch Folklore lieben. Und ich glaube,
ja,
klar, dass die Folklore auf der Strecke geblieben ist, weil eben, wir haben es ja vorhin ein bisschen verschärft genannt, die Kollegen der Chefetage im Moment so ein bisschen wie Finanzbeamte daherkommen. Und das war eben mit Bruder Uli anders. Uli hat Folklore mit reingebaut und hat die Leute mitgenommen. Aber was hat sich da geändert bei den Fans?
Also ich finde Folklore fast das, was Mitglieder dürfen, eigentlich nicht so richtig gut zusammen. Man muss ja schon mal fragen, was dürfen Mitglieder, was sollen Mitglieder? Wenn wir nur sagen,
die
sollen irgendwie mitreden dürfen, klar ist, in aller Regel sind deutsche Vereine, die dann immer auch noch quasi die Dachgesellschaften und die Dachorganisation sind für die ausgegliederten Kapitalgesellschaften. Das ist das beschlussfassende Gremium. Das sind Leute, die dürfen nicht nur mal was sagen oder mal eine kritische Anmerkung machen. Da geht es ja gar nicht darum, dass man ins operative Geschäft dahingehend eingreift, dass man sagt, holt mal den Spieler und wir haben jetzt beim FC Bayern
blau-weiße Trikots gesagt.
Noch gar nicht. Aber entscheidend ist tatsächlich, auch ein Mann wie Herbert Hainer wird von Mitgliedern gewählt. Das ist das wichtigste Gremium in einem Verein. Und deswegen finde ich auch, dass man durchaus über grundlegende Fragen, zum Beispiel wie eine Kapitalgesellschaft die Werte des Vereins verkörpert und ob sie die in ihrem operativen Handeln auch tatsächlich einlöst. Ich finde, darüber dürfen Fans nicht unbedingt, aber Mitglieder unbedingt mitbestimmen und mitentscheiden. Und ich glaube, dass das nichts mit Folklore zu tun hat, sondern damit, was für einen Anspruch diese Mitglieder an ihren Verein haben. Und ich finde es völlig zu Recht, dass noch... Der FC Bayern ist ein Verein, der die Werte wahnsinnig hochhält. Die erste halbe Stunde dieser ganzen Veranstaltung, da ging es nur um Werte und mir ist an mir und die große Bayern-Familie. Das muss man einlösen und Mitglieder merken, wenn es nicht der Fall ist.
Es ist ja auch nicht so. Nein, es ist ja auch dringend notwendig, dass das genauso gemacht wird, denn ansonsten würde ja dieses Konstrukt, also mit dem eingetragenen Verein und der dann ausgegliederten Kapitalgesellschaft, ja auch keinen Sinn ergeben. Dann könnte man eine reine Kapitalgesellschaft machen. Ja. Aber man muss sich ja immer vergewärtigen. Also übrigens, das ist vollkommen richtig. Es ging ja auch in erster Linie um den vorenthaltenen Dialog.
Ja, klar.
So, und das ist ein großes Problem. Das ist ein Missmanagement gewesen. Das hat man völlig unterschätzt. Es ging ja vielleicht gar nicht mal um eine Entscheidung. Möglicherweise, wenn man die Argumentation Kette richtig transparent ist, käme ja auch das eine oder andere Mitglied vielleicht zu einer anderen Einschätzung. Nur Auf der anderen Seite wird natürlich klar, wenn ein Verein erfolgreich ist wie der FC Bayern München, dann liegt die Frage natürlich auf der Hand, braucht man dann unbedingt das Geld aus Katar? Ja. Und die Frage kriegt man auch nicht wegdiskutiert.
Also dann lass uns doch gleich an der Stelle weitermachen.
Ich würde aber gerne noch...
Nachher haben wir nämlich länger Zeit, um auch zu reagieren. Okay. Weil ich finde, die Frage steht im Zentrum, was wird passieren, was Philipp Köster schon angesprochen hat, wenn die Mitglieder entscheiden dürfen? Wo ist die Grenze? Wo sagt die Führungsetage, also das machen wir jetzt? Darüber müssen wir gleich reden, wie das weitergehen kann, nach der Werbung.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Hilton Airport Hotel mit Ivan Adel und Band zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Und wir waren bei der spannenden Situation, wie kriegt man die Führungsetage, das Präsidium vom FC Bayern wieder zusammen mit den Fans, dass es wieder heißt, mir sei mir. Reaktionen im Netz mit Jana.
Wir beginnen nochmal vorne, denn Michael Ott war ja das Mitglied, das das Thema Katar überhaupt auf die Tagesordnung gerufen hat. Und jetzt gibt es tatsächlich in dem ganzen Konflikt mit dem Bayern-Präsidium rund um Herbert Hainer eine Wende. Michael Ott hat getwittert, Herbert Hainer hat mich heute angerufen, wir haben uns kurz über die JHV ausgetauscht und sind so verblieben, dass wir ein persönliches Gespräch zu Katar und der JHV führen werden. Das Datum steht noch nicht fest, was aber feststeht, ist, dass der Konflikt gelöst werden muss. Wie wiederum Michael Ott das Ganze aufgefasst hat und wie das hinter den Kulissen abgelaufen ist, können Sie gerne auch nochmal auf sport1.de nachlesen. Aber er hat in der Tat recht, dass der Konflikt gelöst werden muss, denn im Moment hängt der Haussegen bei der Bayern-Familie definitiv schief. Pascal sagt zum Beispiel, ich bin wirklich enttäuscht von diesem Auftritt der gesamten Führungsetage. Das war hochgradig, herablassend und arrogant. Nichts von wegen familiär. Und auch Louis sagt, meinen tiefsten Respekt für Michael Ott und alle seine Mitstreiter, was sie sich von den Vereinsoffiziellen heute dafür anhören müssen, dass sie von ihren Rechten als Mitglieder Gebrauch machen, ist eine Frechheit. Und auch bei unserer Twitter-Umfrage, ob Bayern derzeit seine Fans vergrault, gibt es ein sehr eindeutiges Ergebnis. Fast 82% sagen ja. Das tun sie. Thomas Müller und Manuel Neuer haben sich gestern auch noch mal zu dem Thema geäußert. Müller sagte, dass die Außenwirkung in der Tat da nicht gut war von den Bayern-Bossen. Und auch Manuel Neuer hat gesagt, dass der Dialog mit den Fans wirklich wichtig ist. Also mit diesem Kontakt jetzt von Herbert Hainer zu Michael Ott ist zumindest mal der erste Schritt gemacht.
Die Frage bleibt, wie holt man diese Mitgliedergruppe wieder zurück in die Familie, sage ich mal, dass sie auch bereit sind zu akzeptieren, dass die Führungsetage gute Ideen hat im Sinne des Vereins?
Das ist der erste Schritt jetzt, den wir gerade gesehen haben. Das ist der erste Schritt und da müssen weitere folgen. Es muss eben glaubwürdig sein, dass man wirklich diesen Dialog haben möchte. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, auch bei den Mitgliedern muss man sehen, dass es gewisse Grenzen gibt, die man auch akzeptieren muss. Und ich glaube, gerade in den Zeiten der Pandemie, wo es allen Unternehmen schwerfällt, wo es den Vereinen sehr, sehr schwerfällt, einigermaßen ihre Ziele, auch wirtschaftlichen Ziele hinzubekommen, da muss man Schulterschluss mit den Fans und mit den Mitgliedern hinbringen. Und wie gesagt, das hätte natürlich lange vorher passieren müssen, aber es ist ja doch der erste.
Aber wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, wo ist denn die Grenze, wo man sagt, also jetzt sollten die Mitglieder allerdings ihren Stellvertretern, die sie ja gewählt haben für eine gewisse Zeit, die Entscheidungsbefugnis überlassen? Oder gerade wenn es um 25-30% Beteiligung geht zum Beispiel, ja, da geht's ja los. Wollen die abstimmen? Stimmen sie dafür, dagegen? Da geht's ja um viel Geld.
Da geht es um viel Geld, also bei 5% bei Bayern München sind mittlerweile vielleicht 70, 80, 100 Millionen. Mhm. Also, und das finde ich schon schwierig, dass das dann 800 Leute entscheiden bei einem Verein, der wie viel?
Über 200.000, ne?
250.000 Mitglieder hat. Das ist nicht repräsentativ. Da muss man ganz klar sagen, das sind Teile der Mitglieder. Ob sie wirklich die Überzeugung der Mitglieder repräsentieren, das ist die Frage.
Naja, jedes Mitglied kann ja in einer Mitgliederversammlung seine Meinung sagen. Und das hat diese Gruppe getan.
Es geht nicht um Mehrheit. Es geht, das sind ja zwei verschiedene Dinge.
Das ist Ihnen ja nicht gelungen.
Es sind zwei verschiedene Dinge. Ja, gesagt haben Sie es ja schon sehr, sehr deutlich.
Lautstark.
Aber man hat sie nicht ausreden lassen. Ja. Und das, ich sage nochmal, es gibt doch überhaupt keinen Zweifel, dass die Art und Weise, wie das gemacht wurde, schlecht war.
Punkt.
Aber die Frage steht ja trotzdem im Raum. Kann die Mitgliederversammlung darüber entscheiden, ob der oder der Vertrag unterschrieben wird oder nicht? Und da muss man, glaube ich, schon auch deutlich machen, dass gerade so Einzelthemen nicht in der Mitgliederversammlung entschieden werden können. Mhm. Demokratie funktioniert doch so, ich gebe mein Mandat irgendjemand, der hat eine Legislaturperiode. Und wenn mir das nicht gefällt, was der getan hat, dann wähle ich ihn das nächste Mal ab.
Genau.
Und so ist es ja auch in einem Verein. Da wird ein Präsidium gewählt. Entweder machen die es richtig, dann werden sie wiedergewählt. Und wenn nicht, werden sie abgewählt.
Herr Hönes, es geht aber auch um Standards, von denen die Mitglieder wünschen, dass sie beachtet werden. Standards in Bezug auf Menschenrechte.
Absolut.
Von Sponsoren. So, und da geht es ja, Katar ist jetzt in diesem Sinne das Beispiel dafür. Es geht ja auch darum, dass die Mitgliederversammlung sich wünscht, oder zumindest die 800 Mitglieder mehrheitlich, die da anwesend waren, sich wünschen, dass es verbindliche Standards gibt, dass das ausgeschlossen wird, wenn die Menschenrechtssituation kritisch ist.
Auch da.
So, und das ist ja eine Geschichte, guter Vergleich mit den Abgeordneten, aber das ist ja eher so eine Geschichte, wie man will die Verfassung dahingehend ändern, die dann hinterher bindend wäre auch. Und da muss ich sagen, das ist ein legitimer Ansatz in der Mitgliederversammlung, wobei ich auch Zweifel habe,
ob... Muss man ja nicht hier sagen, diese Satzung ändern.
Ja, genau, ob diese 800 Leute dann tatsächlich repräsentativ sind.
Aber man muss tatsächlich auch nochmal sehen, dass die Führung des FC Bayern, auch die Führung der Kapitalgesellschaft, in den letzten 10, 15 Jahren nahezu vollkommen, zumindest auf Mitgliederversammlungen, bis auf die eine Eruption von Uli Hoeneß, in Ruhe gelassen worden ist. Also wir reden jetzt ja nicht davon, dass Mitglieder, kleine Mitgliedergruppen permanent beim Clubvorstand vorstellig geworden sind und dass wir bitte das ändern, das ändern, das ändern, das ändern. Und es spricht ehrlich gesagt so ein bisschen für das Selbstverständnis, zumindest von Herbert Heiner und anderen, auch ein bisschen Bände, dass kaum es mal einmal im Jahr für ein paar Stunden Unmut gibt, er sofort die Augen rollt, schnaubt, den Dialog einfordert, den er selber nicht zu führen bereit war. Also tatsächlich glaube ich, dass es natürlich schon auch an Respekt gemangelt hat. Und ich glaube, diese Respektfrage war das Entscheidende, absolut, dass man die den Mitgliedern nicht hat zuteilwerden lassen.
Genau, es geht ja nicht darum, dass man bei jedem Sponsorenvertrag, den man abschließt, die Fans oder Mitglieder fragt, ist euch das genehm? Aber wenn dann aus dieser Fülle von Sponsorenverträgen einer dabei ist, der den Fans nicht gefällt, aus Gründen, die man auch durchaus nachvollziehen kann. Und es ist auf der einen Seite so, es waren nur 800 Mitglieder da, aber ich bin sicher, dass es schon eine sehr große Breite unter den Bayern-Fans gibt, die das kritisch hinterfragt. Und wenn dann so ein Sponsorenvertrag hinterfragt wird, dann kann man sich natürlich auf die formaljuristische Perspektive zurückziehen und kann sagen, darüber müssen wir nicht mit euch reden.
Das stimmt.
Aber das ist dann natürlich so eine Spaltung.
Ist doch gar nicht gesagt worden. Darüber reden, darüber abstimmen, das sind ja zwei völlig verschiedene
Parteien. Naja, man hat es dann ja beendet, hinten raus. Also insofern.
Das haben wir geklärt, das hat sie überrannt und da hatten sie vielleicht auch nicht ihren besten Tag. Wir reden ja schließlich immer noch von Sportlern und Herbert Heiner hat da vielleicht auch schlecht geschlafen vorher.
Aber er ist ja jetzt einen Schritt gegangen, indem er offensiv gesagt hat, wir gehen in die Kommunikation. Ich finde, wenn man Fehler macht und man dann aber den Fehler auch erkennt und reagiert, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm.
Genau. Das ist jetzt der erste Schritt gewesen. Der zweite Schritt ist ja so ein bisschen angeklungen in dem, was Oliver Kahn auf der Mitgliederversammlung gesagt hat. Wenn er das tatsächlich als Kriterium nimmt, die Menschenrechte und das soziale Engagement, dann bleibt ja im Grunde genommen kein Platz mehr für den Vertrag mit Katar.
Aber eines muss man natürlich bei der ganzen Diskussion,
also die Verlängerung,
bei der ganzen Diskussion natürlich auch bedenken. Verändert sich was in Bayern München? Geht es den Arbeitern in Katar besser, wenn Bayern München den Vertrag nicht mehr verlängert? Das ist doch dann eben die Frage. Oder ist es so, wie die Silvia Schenk vor kurzem gesagt hat, durch die Diskussionen über
Transparency über die International, nur damit man weiß, wo sie hingehört.
Und dass eben durch diese Diskussion überhaupt der Fokus auf diese Menschenrechte gelegt wurden und in der Zwischenzeit
Verbesserungen da sind. Ja, es sind, ja. Es ist noch nicht so, wie wir uns das nach unseren Maßstäben vorstellen, aber Verbesserungen da sind. Auch diese Frage muss man diskutieren. Ich habe da im Moment keine Meinung, aber auch das muss man diskutieren. Man kann nicht per se sagen, Klar. Das ist falsch.
Also im Sommer gebe ich dir aber vollkommen recht, weil das ist ja 100% auch für die WM, die gespielt wird im November im Katar, stehen die so extrem unter Beobachtung. Wegen diesen Diskussionen, die wir ja führen, würden wir gar, ja, deswegen ist es besser, dass wir darüber diskutieren, dass sich was verändert.
Aber die Argumentation, ich schließe einen Werbevertrag, sage ich, einen Sponsorenvertrag ab, damit die Leute sehen, was da falsch läuft.
Nein, das ist der falsche, das ist genau der falsche Rückschluss, weil das ist das nicht, was ich gesagt habe. Nur die Frage ist es, hilft es den Arbeitern, wenn Bayern München diesen Vertrag nicht hätte?
Die kritische Diskussion, die Bayern-Führung mit Katar führt, die findet so diskret statt, dass niemand was davon mitkriegt.
Das ist ja gar kein Problem,
das ist ja gut so. Aber also, dann muss es ein Statement geben für die Öffentlichkeit. Da muss ich Ihnen ganz
ehrlich sagen, es stimmt nicht. Das findet tatsächlich statt, nur dass Sie bei den Gesprächen nicht dabei sind.
Das würde ich als Forderung nicht formulieren, aber tatsächlich ist es so.
Das nicht einfach so
in den Raum stellen. Also das kann ich nicht nachvollziehen, weil der Punkt ist tatsächlich, dass ich finde, wenn man einen Vertrag mit Katar abschließt, auch einen Sponsorenvertrag abschließt, dann, wenn ich mal schaue, was kritischer Dialog ist und was PR-Meldungen über die großartige Zusammenarbeit mit Katar ausmacht, dann sehe ich da schon ein starkes Ungleichgewicht. Fakt ist, wir haben ja nicht nur diese Problematik mit diesem Sponsorenvertrag mit Katar, wir haben tatsächlich diese WM in Katar, wo Sidi Waschenk natürlich alle 5 Minuten Verbesserungen sieht, wo aber Amnesty International da vehement widersprechen würde, wenn es um Verbesserungen für die Arbeiter in Katar geht. Also tatsächlich gibt es da tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Absolut. Ich will nur sagen, dass wir nicht nur sagen, hey, das ist doch super, dass darüber geredet wird. Ja, ich finde, es ist eine Frage, wie darüber geredet wird, dass kritisch darüber geredet wird und vor allen Dingen, dass Katar als Organisation auch klar macht, wir wollen diesen kritischen Dialog. Und was man alles liest, wie sehr inzwischen PR-Firmen unterwegs sind, um für Katar ein wunderbares Feld zu bestellen, damit diese WM eine wunderbare PR-Veranstaltung ist, da muss man eben auch klar sagen, da hat Katar bisher nicht erkennen lassen, dass sie ihrerseits ohne Druck bereit sind, da Verbesserungen hervorzuführen.
Auf der anderen Seite, ich kann mich daran erinnern, 2018 fand, glaube ich, die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland statt. Ist das richtig? Ja. Erinnere ich mich da richtig? Ich weiß auch nicht, ob die Menschenrechte, aber ein anderes Thema. Entscheidend ist vielmehr, kommen wir nochmal auf Oli Kahn zurück. Wenn er jetzt diese nächsten Wochen in seiner Position nicht nutzt, jetzt mal ganz provokant, ist er dann der falsche Mann am falschen Platz? Muss von ihm mehr kommen?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage kann ich und will ich gar nicht beantworten, weil... es ist für ihn natürlich auch Neuland. Also das war seine erste Veranstaltung. Ich glaube, dass er sich da auch zuerst reinfuchsen muss. Sicherlich hätte man von ihm ein bisschen mehr erwartet zu diesem Thema.
In der Argumentationskette, wie man sowas dann auch in der Chefetage vielleicht besser verkauft hätte, hören wir uns nochmal an, was Bruder Uli im Sommer hier bei uns in der Sendung gesagt hat.
Bevor der FC Bayern mit Katar ins Geschäft kam, haben wir die Bundesregierung gefragt, ob es ein Problem ist, mit Katar Geschäfte zu machen. Haben die gesagt, auf keinen Fall. Es ist ein guter Wirtschaftspartner für Bayern. Und eines ist auch sicher. Die Arbeitsbedingungen sind seitdem der FC Bayern und die WM in Katar ist, dort viel besser geworden. Wo sie nicht besser geworden sind, ist Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, all die Länder da unten. Aber da redet kein Mensch. Nur wegen dem Fußball wird darüber gesprochen. Wenn wir irgendwann so weit kommen, darüber zu reden, dann dürfen wir mit China auch keine Geschäfte machen. Was ist mit den Uiguren? Habe ich das irgendwo gelesen? Nein. Und das ist scheinheilig. Verstehen Sie? Versteht. Wir glauben, dass wir mit der Tatsache, dass der Sport, der Spitzensport dort engagiert ist, es den Arbeitern viel besser geht, weil die Regierung dort gezwungen ist, wegen der Kritik, weil die vom ZDF, von der ARD, von der Süddeutschen Zeitung dorthin fahren und das beobachten können.
Ja, was ist so still? Ist das nicht eure Meinung oder was? Kein Engagement. Das war gutes Engagement von ihm. Und genau das, denke ich, fehlte dem Oli Kahn bislang.
Ja, aber
dass er hat das auch so argumentiert.
Ja gut, aber er hat ja eine Aussage getätigt auf der Jahreshauptversammlung, dass sie dort sehr genau hinschauen werden bei Sponsoren, was die Einhaltung der Menschenrechte angeht. Und damit hat er die Messlatte natürlich moralisch gesehen sehr hoch gelegt. Und daran wird er auch gemessen werden. Mhm. Ich bin bei Dieter Hoeneß, da muss man ihm sicherlich zugestehen, dass er sich in diesen gesamten Komplex da auch reinarbeitet. Nur Kahn ist jetzt für mich auch die falsche Person, um kritisiert zu werden. Denn diese Kooperation mit Katar, die reicht ja schon relativ lange zurück. Und ich habe tatsächlich sehr große Bedenken bei der Argumentation, in dem Fall von Uli Hoeneß.
Aber bei der Verlängerung ist er schon dabei,
ne? Er nennt Beispiele von anderen Ländern, teilweise aus der eigenen Region, wo die Menschenrechtssituation oder die Situation der Arbeiter, hat er, glaube ich, konkret angesprochen, eher schlechter geworden ist. Das ist für mich kein Argument. Das ist für mich kein Argument für oder gegen eine Kooperation mit Katar, sondern das ist isoliert zu betrachten und dafür muss es Standards geben. Und für diese Standards, natürlich kann ich bei der Bundesregierung anrufen und mir dann Staatsdirektor geben lassen, der dann sagt, ne, ist in Ordnung, mach das und gebe das Argument raus. Ich kann mich aber auch selber informieren. Ich kann auch bei Amnesty International anrufen. Ich kann auch kritische Stimmen einhören. Dann könnte ich beispielsweise so eine Rede nicht halten. Und der FC Bayern hat gesagt, sie werden zukünftig sehr genau hinschauen. Ja, und dann schauen wir doch mal, ob sie es tun werden.
Das ist schon fast ein Schlusswort, aber wir gehen noch mal sportlich in die Vollen in unserer Sendung, nämlich zur Szene der Woche mit Jana.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Die Tore im Derby, die hat man sich aufgehoben für die zweite Halbzeit bei Köln gegen Gladbach. Und wir merken, es können auch andere beim FC als Anthony Modest, nämlich Ljubicic, der mit seinem ersten Tor der Partie das Spiel eröffnet. Wir sehen hier gerade kurz hinter der Mittellinie Ljubicic sich schnell nochmal den Schuh wieder anziehen. Den hatte er nämlich zuvor verloren. Das Spiel läuft in der Zeit weiter. Über Kainz dann mit der Flanke, dann über Duda, Schmitz, abgelegt auf Ljubicic und der macht das Ding dann unhaltbar rein für Jan Sommer. Ich habe mir sagen lassen, wenn Sie jetzt gleich nochmal drauf achten, erstmal nochmal die Szene mit dem Schuh. Also gleich verliert er ihn, jetzt zack, schlüpft er mal schnell wieder rein, weil den braucht er gleich nochmal. Um dann nämlich gleich das Tor mit der Innenseite zu erzielen. Das ist nicht nur ungewöhnlich, sondern auch gar nicht mal so leicht. Deswegen umso schöner, dass er den so reinsemmelt. Und es war nicht nur ein skurriles Tor, sondern auch ein ganz besonderes. Es war nämlich sein erstes Tor in 12 Bundesligaspielen. Und ich bin mir sicher, der Schuh kommt ins Regal. Und er selbst hat sich nach dem Spiel natürlich auch noch mal dazu geäußert.
Ja, ich musste meinen Schuh wieder anziehen. Und ich habe gute Lücke dann gefunden und der Ball ist glücklicherweise zu mir gekommen. Ja.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Und die Frage bleibt auch, wenn er den Schuh nicht rechtzeitig angezogen hätte, hätte dann Gladbach gewonnen? Ha, man weiß es nicht. Jetzt glaubt Köln, sie werden deutscher Meister und ob das oder wann das eintritt, vielleicht reden wir gleich auch nochmal drüber. Aber wir gucken uns auf jeden Fall noch ein paar Szenen aus diesem Rhein-Derby an. 50.000 Zuschauer waren da. Eine unvorstellbare Zahl werden wir in den nächsten Wochen nicht mehr erreichen. Das Ganze gleich nach der Werbung. Und jetzt können Sie nochmal 100.000 Euro gewinnen. Also halten Sie sich ran. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Und noch einmal zurück im Werbungshotel Hilton am Münchner Flughafen mit Heiko Nadel und Band. Und wir schauen uns noch mal im Stahlwerk Doppelpass das 2:1 für den 1. FC Köln an. Das war dann sozusagen die Wende zum Guten, nachdem die Gladbacher kurz ausgeglichen hatten zum 1:1, dann der Fehler Neuhaus. Und dann ging es dahin, 4:1 gewinnt Köln an diesem 13. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach. Und es gab nur noch einen Club, der gewann noch höher an diesem 13. Spieltag. Das ist der Verein von Dieter Hoeneß Sohn Sebastian. 6:3 in Fürth. Aber wer kann in Fürth nicht gewinnen? Ne?
Im Moment scheint so. Im Moment scheint so. Aber für die Hoffenheimer war es wichtig, nicht nachdem sie gegen Schalke verloren hatten, als einzige Mannschaft, jetzt auch noch gegen Fürth zu verlieren. Also das hat mich natürlich gefreut, das war natürlich klar. Ja.
Und die Euphorie,
sie haben es auch toll gemacht.
Und die Euphorie in Hoffenheim schwuppt sie jetzt auf Platz 5. Und knapp daneben der 1. FC Köln übrigens dahinter, der jetzt auch schon an die deutsche Meisterschaft denkt. Und das hatten wir ja heute in der Sendung schon ein paar Mal. So ist das eben in Kölle. Und jetzt wollen wir noch kurz zu Jana, was die Spenden angeht. Jana, bitte.
Ich habe eine Rekordsumme zu vermelden. Ich lese aber erstmal die Namen vor. Also, danke an den FC-Fanclub Wilder Süden. Die hatten gute Laune nach diesem Derby-Sieg. Dem TSV Oberstaufen, die jungen Liberalen Rheingau-Taunus-Kreis, dem BVB-Fanclub Rhein-A-Borussen aus Remagen, Udo und Gerd und Hermann grüßen, Ruggebusch-Kicker von Schwarz-Weiß-Marienfeld, Sie ahnen es, dieser Schal steht in direktem Zusammenhang mit dieser Spende, dann die beiden Bayern-Freunde aus Wächter, und zwar Dieter und Eckert, dem FSV Flotsheim und dem Team Samaya Accessoires. Es sind insgesamt 325 Euro zusammengekommen. Vielen, vielen Dank.
Alles kommt einem guten Zweck zugute. Und Jana, du hast noch was.
Dann ist es ja nicht nur Ende November, sondern es steht auch die Darts-WM an. Und zur Einstimmung haben wir heute noch was im Programm für Sie. Die Darts Players Championship Finals. Heute das Viertelfinale ab 14 Uhr und dann das Halbfinale und Finale ab 20 Uhr quasi zur Einstimmung auf die Darts-WM.
Vielen Dank soweit. Und wir bedanken uns für den Besuch, ganz besonders von Sami Arabi, dass er da war, und wünschen Arminia Bielefeld, dass sie in der Liga bleiben. Wir brauchen Ostwestfalen, wie wir gemerkt haben. Wir danken auch Dieter Hoeneß ganz besonders, dass er auch wieder da war und das Alter genießt. Das ist ja auch sehr schön.
Absolut.
Und ihr seid alle noch jung, und deshalb sage ich nur Danke an euch. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss!
Komm, mein Bier. Dein Bier.